Wir schauen jetzt auf die Saison der Torhüter. Es ist schon eine beliebte Tradition. Zum vierten Mal gibt es dieses Royal-Segment und zum vierten Mal ist damit auch Sascha Felter hier im Rasenfunk und wird uns jetzt gleich alles erzählen, was wir zur Saison der Torhüter wissen müssen. Ich freue mich.
Der Rasenfunk Royal.
Die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht.
Verstehe ich nicht.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Sascha, wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zurück im Rasenfunk.
Na, Max? Alte Plaudertasche. Wieder eine Saison rum, wa?
Wieder eine Saison rum. Ehrlich gesagt, viel zu schnell, wenn du mich fragst. Also hinten raus, am Anfang zieht es sich immer so ein bisschen und hinten raus, wenn wir dann irgendwie im Februar angekommen sind, dann geht's zack, zack, zack. Und dann ist alles vorbei und dann muss ich schon wieder ein Royal aufnehmen. Aber im Fall der Sendung mit dir ist es ja für mich sehr einfach. Denn bei den anderen Sendungen, da schrubbe ich vorher schön Statistiken, gucke mir meine Sendungsdokumente durch und so weiter und so fort. Und bei dir, da lehne ich mich zurück und denke mir, der Sascha, der macht das schon.
Der kriegt das schon,
Thema und dann bringt er alles mit. Deswegen, du siehst mich quasi mit leeren Taschen und leeren Händen. Finde ich eigentlich
das
ganz
ist gut.
Gut,
ja. Aber die Hände haben auch keine Handschuhe an. Also deswegen machst du es quasi wie, wer war das damals? EM 2004, portugiesische Torhüter war das, glaube ich, ne? Der doch gegen England.
Im Elfmeterschießen, oder?
Ja, im Elfmeterschießen hat er dann seine Handschuhe dort wutentbrannt weggeschmissen.
Stimmt.
Ricardo oder so hieß der, glaube ich.
Das stimmt. Und wer war denn das? Es gab doch mal diesen Trend, ist das heutzutage noch bei Torhüterhandschuhen so, dass die oberen Fingergelenke nach hinten hin verstärkt sind, dass man nicht so leicht umknickt? Das war nämlich auch mal bei einem Turnier, dass ein Torhüter oder eine Handschuhmarke, glaube ich, hatte das zum ersten Mal und dann wurde darüber diskutiert, ob die jetzt einen Vorteil haben.
Also es gibt ja den Fingersafe, die Technologie, dass halt solche wie so Plastikschienen in den Handschuhen drin sind, damit eben die Hände eigentlich nicht so nach hinten knicken. Oder die Finger, besser gesagt. Aber nutzt man eigentlich recht selten, weil es geht auch recht viel Gefühl darin verloren, eigentlich in den Händen so. Und gerade auch bei Kindern würde ich das groß von abraten, falls da jetzt einige Eltern zuhören, die ihren Söhnen und Töchtern da einen Gefallen tun wollen mit Fingersafe-Handschuhen, lasst das. Die Kids sollen bitte lernen, den Ball ordentlich zu fangen und auf ihre Hände normal zu vertrauen und gibt dann am besten so, was diese Boxer auch nehmen, dieses komische Ding, womit man seine Finger stärken kann, irgendwie ist am besten sowas machen.
So ein du meinst ja nicht so ein Quetschding.
So eine Handpresse, quasi. So ein Quetschding, genau.
Ja, du, heutzutage sowas. Bei Kindern nennt man das Stressball, aber es hat quasi oder Anti-Stressball natürlich, aber es hat einen ähnlichen Effekt. Ja, ach, das hätte mein Freund Johannes hätte das mal wissen müssen mit diesen Fingersafe-Handschuhen. Dem habe ich mal mit einem Schuss die Mittelhand gebrochen. Das tat mir auch sehr leid. Ja, war vor allem halt, wie es halt so ist, beim Bolzen, der letzte Schuss. Und wir hatten verschiedene Bälle, weil natürlich halt Bälle sammelt man ja im Laufe seines Lebens so ein. Und das war mein absoluter Lieblingsball. Der war immer ein bisschen zu leicht, leicht unterpumpt, würde ich sagen, weil ich das einfach mochte, wenn man mit Vollspann geschossen hat, wenn der sich so ein bisschen drüber legt über den Spann. Ja. Das war einfach so ein geiles Gefühl. Und den habe ich einfach Vollspann und halt umplatziert, genau auf den Torhüter. Und er hat die Hand noch hochbekommen. Und dann hat er angefangen zu lachen und das war bei ihm immer ein Hinweis darauf, ihm tut irgendwas weh. Wirklich so. Er wusste so, oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt gerade eingefallen ist. Aber gut, wir wollen ja nicht in solchen Erinnerungen schwelgen. Das hätte wenig Erkenntnisgewinn. Wir wollen auf die Saison der Torhüter schauen. Wenn wir mal mit so einem allgemeinen Fazit beginnen, was würdest du denn sagen? War es ein gutes Jahr für Torhüter in der Bundesliga?
Also mir ging es, was du vorhin sagtest, dass es so am Anfang sich so ein bisschen gezogen hat in dieser Saison, so ging es mir auch. Also im Keeper-Analyse-Podcast wird ja quasi auch jeden Spieltag, bespreche ich das mit meinen Gästen, wechselnde Gäste. Und das war am Anfang echt so ein Gezerre, weil ich mir dachte, muss ich jetzt den Leuten zum 100. Mal erzählen, dass Robin Zentner immer einen Auftaktsprung macht, dass Neuer immer die Arme nach hinten schwingt. Das ist irgendwann auserzählt so, ne? Weil es auch auf den ersten Blick nicht ganz so viel Neues gab erstmal, was die Torhüter anging. Aber dann hat sich das, finde ich, sehr, sehr schnell wieder eingegruft, weil man dann mit Leuten wie Nikola Vasil einen sehr guten neuen Torhüter hatte, auch einen Grabara, der, auf den ich auch gespannt war, wie er das macht, so das Erbe des ewigen Kuhn-Castells da anzutreten. Und auch Torhüter, die dann wieder auf einmal zurückgekommen sind. Timo Horn war auf einmal wieder da. Also so Geschichten. Deswegen war dann war ich dann doch wieder relativ schnell versöhnt mit dieser Saison. Lag sicherlich auch ein bisschen daran, dass die Europameisterschaft ja auch eigentlich wenige Wochen vorher zu Ende gegangen ist und das im Keeper-Analyse-Podcast auch entsprechend begleitet wurde. Deswegen war es so ein leichter Verschleiß, das mal zu merken. Aber dann hinten raus, gebe ich dir recht, war es dann gut. Und auch die Torhüterleistungen wurden dann hinten raus besser, muss ich sagen. Mhm. Einige ganz gute dabei gewesen, auch wenn, ja, ich glaube so das spielerische Niveau, das wurde ja auch schon in einigen Rasenfunk-Folgen schon mal rausgearbeitet, der Bundesliga ist einfach nicht mehr ganz so gut. Und da leiden, glaube ich, auch die Torhüter drunter, dass nicht mehr so viel auf den Kasten kommt.
Ich glaube, wir sind gerade in so einer Übergangsphase, muss man sagen. Aber weil du gerade Timo Horn angesprochen hast, das ist natürlich eine nette Pointe, dass er jetzt dann wieder im Tor stand. Bilde ich mir das ein oder gibt es schon relativ deutliche technische Unterschiede inzwischen zu jüngeren Torhütern?
Das bildest du dir gar nicht ein. Das ist, also gerade bei Torhütern, die jetzt in Deutschland ausgebildet wurden, hat man relativ oft so ein bestimmtes Muster. Also Noah Atubolu und Jonas Urbig. Finn Dahmen würde ich auch mit reinziehen, ist jetzt auch schon 27 geworden. Sieht man so ein recht klares Muster im Verhalten. Schüsse aus dem Schüsse im 1 gegen 1, also das Blockverhalten, langer Block, schieben sie meistens so diesen, das eine Bein halt so raus. Arm geht auch noch mit. Wohingegen Italiener, ich meine, jetzt in ein paar Wochen oder ein paar Tagen ist ja dann auch das Champions League-Finale mit Donnarumma, ist ein ganz anderer Torwarttyp, der geht eigentlich selten in so einen Block, sondern sobald der Ball irgendwie durch den Fünfer rollt oder der Stürmer auf den drauf zutribbelt, schmeißt er sich in diesen Ball
geht der drauf,
Händen ja, das voran. Stimmt. Das ist Wahnsinn. Also ja, wenn man ketzerisch das sagen will, macht es ein bisschen besser als Oliver Baumann gegen Dortmund. geht quasi mit den Händen voran hin und lässt die Hände nicht so leicht seitlich. Ja, das kann man auf jeden Fall erkennen, die Unterschiede. Und genauso auch dann quasi, wenn man jetzt weggeht von dieser von der Nation, die Torhüter ausgebildet hat, auch so ein Kevin Müller, der ja eine ganz andere Torhüter-Generation ist als jetzt in Jonas Urbig zum Beispiel. So Kevin Müller ist ja wirklich so dieser Typ, ja, ich gehe einfach mal irgendwie in diesen Ball rein, vielleicht schaffe ich es ja, meine Wade oder irgendwie meine Stolle dort irgendwie dran zu bekommen, was ihn aber nicht zu einem schlechteren Torhüter macht. Also ich finde, das ist war wieder in weiten Teilen fantastisch zu sehen bei Kevin Müller und auch andere Torhüter. Deswegen eigentlich ganz cool, dass es da so eine große Bandbreite gibt in der Bundesliga, was die Torhüter angeht.
Ja, und ich finde auch nicht nur bei den 1 gegen 1 Duellen, das hängt ja auch immer so viel davon ab, wie der Stürmer anläuft und welcher Stürmer da auf die Torhüter anläuft. Also du siehst da dann quasi technische Unterschiede und für mich sind es aber zu wenige Szenen, um da irgendwas zu erkennen. Aber bei dem, was man ja häufig sieht, nämlich wie halten sie auf der Linie, da finde ich es auch so interessant, dass es Torhüter in der Liga gibt, wie eben zum Beispiel Kevin Müller, da siehst du die Dynamik. Das ist quasi, ich will jetzt nicht sagen komplett Gary Ehrmann-Schule, aber schon ein bisschen ja. So. Also du siehst einfach, mit welchem Abdruck der rauskommt. Und dann hast du aber so Leute wie, ja, Finn Dahm so ein bisschen, vielleicht auch manchmal Alex Nübel, wobei der auch manchmal auch ganz schön in die Dynamik reinkommt, aber da wirkt das fast so, als würden die sich so schleichen ins Eck. Und beide haben aber dasselbe Ergebnis. Sie kommen in der Regel, decken sie logischerweise die ganze Breite ihres Tores ab. Mhm. Aber es ist schon interessant, wie unterschiedlich das einfach aussieht.
Ja, genau. Und ich glaube auch, also wir hatten das jetzt auch ein wiederkehrendes Thema jetzt im Keeper-Analyse-Podcast war in diesem Jahr auch Verteidigen von Distanzschüssen. Also wir hatten es jetzt auch, Noah Atubolu hat jetzt gegen Frankfurt ja. Das Tor von Christensen, was nicht unhaltbar war, glaube ich, und der ging ja auch da ins Eck. Ich glaube, ein großer Faktor ist auch bei den Jungtorhütern, dass die es nur gewohnt sind, in diesen vielleicht doppelter 16er im Trainingsform, dass dann kurze Felder einfach gespielt wird, wo dann wirklich auch nur Schüsse aus ja kurzer Distanz, Halbdistanz kommen. Mhm. Und man eigentlich gar nicht mehr in diese Situation reinkommt, im Spiel heraus vielleicht mit einem ja, Schützen oder einem Gegenspieler, Mitspieler, der die Sicht vielleicht noch einschränkt, da sozusagen noch in den Abdruck zu kommen, weil es Distanzschüsse aus 20, 25, 30 Metern sind oder so. Ja, kann auch ein Grund sein, vielleicht, warum jetzt jüngere Torhüter, wie eben Atubolu, auch Nübel hatte da in dieser Saison immer mal Probleme, warum die vielleicht da nicht so sauber sind im Abdruck und vielleicht nicht mehr ganz so diese Dynamik reinbekommen, was das Setzen des Fußes angeht, wohingegen dann sie vielleicht stärker sind im 1 gegen 1 oder bei Körperanschüssen, wo man vielleicht weniger über die Dynamik kommt, sondern einfach schnell nach unten kommen muss oder einfach schnell abtauchen muss.
Aber wenn ich darauf trainiert bin, Schüsse aus kürzerer Distanz zu parieren, ich meine, das sieht man ja immer beim Einschießen vor Bundesligaspielen, das ist ja noch der Klassiker. Der Torwarttrainer oder ein Co-Trainer steht irgendwo am 16er, kriegt den Ball zugepasst, legt den ab und dann schießen sie halt alle drauf. Ich würde sagen, das ist so die Distanz, das ist so die Normaldistanz, sowohl für den Torhüter zum Halten als auch für die Schützen zum Schießen. Also wenn ich das gut kann, warum habe ich denn dann Probleme mit Schüssen, die von weiter weg kommen? Da habe ich ja der Theorie nach ein bisschen mehr Zeit.
Ja, aber weil ja die Torhüter in der Regel, oder nicht in der Regel, vermutlich die einen Ablauf so drin haben, okay, wenn jetzt ein Schuss kommt, ich setze hier nie einen Schritt, einen Zwischenschritt oder so, sondern gehe sofort in den, meistens ist ja so ein Negativschritt, ne, oder dieses Entlasten, also dieser Negativschritt ist ja quasi von einem recht breiten Stand nach innen den Fuß zu setzen und dann sich abzudrücken, meistens noch so ein bisschen mit dem ballfernen Fuß oder mit dem eckfernen Fuß, wenn man so will. Und das Entlasten ist quasi das Wegziehen des ballnahen Fußes, dass man einfach schnell diese Hüfte nach unten bekommt. Wenn man das halt nur drin hat, weil man das die ganze Zeit sowieso nur trainiert, unter Stresssituation, muss man auch dazu sagen, ne, in der Theorie oder in, sag ich mal, hermetisch abgeregelten Übungsform, kriegen die das, glaube ich, auch locker hin, wenn man jetzt zu Noah Atogudu sagt, hey, pass auf jetzt, Schuss kommt jetzt hier aus der Distanz, setz einen Schritt und dann drückst du dich ab, kriegt er vielleicht auch hin, aber unter Stress im Spiel kommt es vielleicht nicht so häufig vor, weil einfach dann die Automatismen ganz anderen sind.
Interessant. Und ich weiß jetzt nicht, du hast ja wie immer, es war ja kein Witz, dass ich gesagt habe, ich bin unvorbereitet, du hast es wie immer übernommen, du wirst uns gleich quasi durchführen. Kommen da denn auch diese sehr jungen Torhüter, die wir aber nur kurz gesehen haben, Kauer Santos und Cardoso, kommen die auch vor in deinen Torhütern?
Die kommen vor, ja. Der eine mehr, der andere weniger.
Okay, nee, dann müssen wir
nämlich auf jeden Fall vor, ja,
über sie sprechen, weil das war ja auch so ein Trend in dieser Saison, dass wir eben so junge Talente gesehen haben mit auch, ja, interessanten Spielen, die beiden hatten.
Ja, aber das können wir ja trotzdem vielleicht schon vorab mal festhalten, dass die Bundesliga-Saison oder wenn es da eine Lehre daraus gab, dass ja die jungen Torhüter einfach die Chance haben zu spielen mittlerweile in der Bundesliga. Also ob das jetzt Kauer Santos ist, Thiago Pereira, Cardoso, Urbik, ich finde, damit würde ich auch mit dazu zählen. Also die haben alle ihre Spielzeiten bekommen und haben das auch teilweise sehr gut gemacht. Manchmal war es durchwachsen oder es war interessant, sage ich mal, wie es ausgeführt wurde. Aber sie haben trotzdem ihre Spielzeiten bekommen und haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie da mithalten konnten in zu großen Teilen.
Das ist ja tatsächlich auch die andere Seite von einigen Verletzungen, die es gab bei Torhütern, dass wir 10 Torhüter hatten, die 24 Jahre oder jünger sind. Und du hast mir ja mal sehr gut erklärt, warum es bei Torhütern eigentlich mit 26 erst so wirklich losgeht. Und jeder, der vorher startet, der ist schon fast ein Überflieger. Da hatten wir über Noah Atubolu damals geredet. Ich glaube, vor 2 Jahren war das. Und das war eben einer der Effekte, dass wir viele junge Torhüter gesehen haben durch eben Verletzungen und so weiter und so fort. Naja, ja, aber dann lass doch mal reinstarten. Wie hast du denn diesmal die Torhüter geordnet?
Na, die Aufgabe war ja eigentlich, also für die Vereins-Royals, sage ich mal, war es ja immer ein Fortbewegungsmittel zu finden, mit dem man so den Verein am besten bezeichnen könnte oder die Saison des Vereins. Und ja, ich musste sozusagen mich der ganzen Sache, oder ich wollte mich der Sache wieder beugen und habe die Torhüter nach entsprechenden Fortbewegungsmitteln klassifiziert und beginne mit dem Bagger, dem Radlader. Also, okay. Also ja, ist ja generell etwas, was ja viel Platz braucht und eher was fürs Grobe ist, ne? Jetzt weniger für die Feinheiten, auch nicht wirklich ressourcenschonend. Und auch dazu sagen, aber halt irgendwie auch geil, so ein Bagger. Und nichts gegen sagen. Also kleine Kinder wollen irgendwie immer auf Baggern sitzen oder finden Bagger ja eh interessant. Deswegen ist da auf jeden Fall ein Torhüter, der damit drin vorkommt, auf jeden Fall Robin Zentner. Also wenn es einen Torhüter gibt, der fürs Grobe gemacht ist, dann ja Zentner. Oder? Also du warst ja recht begeistert diese Saison von ihm, wenn ich das immer so mitbekommen habe.
Total. Ich finde, es war mit eine seiner besten Saisons. Ich meine, die Statistiken sind ganz fantastisch. Und ich finde aber, also ich meine, wenn wir über Robin Zentner im Negativen gesprochen haben, ich fand schon immer, dass er auf der Linie sehr, sehr gut war, dann waren das ja eher so Aktionen, bei denen er drüber war. Also genau das, was du gerade, glaube ich, mit dem Bagger ausdrücken willst, ja, dass genau, er eben ein bisschen zu stürmisch rauskommt oder manchmal auch rauskommt, wenn er noch hätte warten können oder eben auch Flanken abfangen, war ja dann auch manchmal ein Thema. Und in dieser Saison finde ich, also ich fand Robin Zentner richtig, richtig gut und seine Statistiken sind ja auch wirklich sehr gut. Ich glaube, von den Postshot Expected Goals müsste er ja einer der allerbesten der kompletten Liga sein. Aber ja, siehst du es?
Auf jeden Fall, glaube ich, Top 3 oder so, ne?
Genau. Siehst du es anders oder wie?
Also er ist natürlich ein Torhüter, den ich seit Jahren kritisch sehe und ich glaube auch, dass Robin Zentner eine Mogelpackung ist, gewissermaßen. Also er braucht natürlich für sein Spiel immer diese Körperlichkeit, diese Dynamik. Davon lebt er einfach sehr und in viele Situationen sehen auch sehr spektakulär aus, wenn er durch die Lüfte fliegt. Für 11 Freunde hätte ich einen Gag gebracht, den kann ich gerne hier nochmal kurz verwerten, dass er viel seine Bonusmeilen quasi gesammelt hat in dieser Saison, seine Vielfliegermeilen. Aber oft hat er sich halt in eine Situation gebracht, die es gar nicht gebraucht hätte, dass er fliegt. Also so Peter Gulacsi zum Beispiel macht vielleicht in anderen Momenten aufgrund seiner Positionierung, aufgrund seiner Ruhe, die er einfach hat in seinem Stellungsspiel, nur einen Sidestep und fängt den Ball. Wohingegen dann Robin Zentner extrem großen Auftaktsprung macht, die Arme waren wieder sonst wo hinten, also das, was halt, naja, sag ich mal, technisch eigentlich gar nicht so im Lehrbuch steht. Und dann sah es halt spektakulär aus und legt den Ball dann zur Ecke. Mainz hat diese Saison 7 Gegentore nach Ecken gefressen. Ist jetzt oberes Mittelfeld, würde ich mal sagen.
Er ist daran schuld, oder was? Was ist denn das hier für eine Blasphemie?
Blasphemie nicht, nein, aber ich will einfach nur ein bisschen Wasser in den Wein gießen. So, okay. Ich finde, er hat an sich auch ein total sympathischer Typ irgendwie, ein cooles Auftreten, ja, von einem Mann irgendwie, ne? Aber ich glaube, dass das viele Situationen sind einfach glücklich für ihn ausgegangen in dieser Saison, die vielleicht mit ein bisschen weniger Matchglück oder in einer Saison, wo es vielleicht nicht ganz so selbstverständlich läuft, auch für die Truppe, vielleicht zum Negativen ausgeht. Also ich bin da vorsichtig bei ihm. Ich weiß nicht, ob er dann auch in der nächsten Saison Mainz so durchtragen wird, weil er, deswegen meine ich das mit dem Ressourcenschonend, auch einfach immer sehr, sehr viel reinbringen muss in sein Spiel, um diese Leistungen zu bringen. Und dann, wenn dann die Mehrfachbelastung da hinzukommt, wir haben es bei Kevin Müller gesehen, fand ich auch, also Kevin Müller ist auch für mich ein Bagger, obviously, waren die Saison auch ähnlich, ne, dass er da viele Spiele dabei hatte, wo man dachte, okay, er ist jetzt gar nicht so ganz auf der Höhe, hat dann auch eine schlechte Positionierung manchmal gehabt, stand irgendwo im Nirgendwo, wo dann auch in der letzten Saison, als er noch komplett frisch war, als er dann nicht alle drei Tage spielen musste, hat er dann viele Situationen deutlich besser gelöst. Und dann auch in der Rückrunde, als dann Heidenheim die Mehrfachbelastung nicht mehr hatte, dann hat man auch gesehen, okay, das ist jetzt wieder der alte Kevin Müller, der quasi sein Spiel so durchdrücken kann, weil er einfach deutlich frischer ist als vorher.
Das ist natürlich ein guter Punkt. Trotzdem sage ich Blasphemy Heresy, wenn du hier so über Robin Zentner sprichst.
Stark.
Aber spielt das dann in deiner Bewertung keine Rolle, welche Stellung ja offensichtlich Robin Zentner auch innerhalb des Teams hat? Also er ist ja so wichtig, dass er auch immer Stammkeeper war, selbst als Finn Dahmen im Verein war, wo ich ja weiß, den magst du total und so weiter. Da wirst du mir auch wieder erzählen, warum da technisch alles ganz toll ist. Und das scheint ja auch so zu sein, da will ich dir nicht widersprechen. Aber es geht ja offenbar auch um andere Dinge, nämlich wahrscheinlich Dirigieren der Vordermänner, auch wie sicher fühlen die sich mit ihrem Hintermann, wahrscheinlich auch um Dinge in der Kabine. Und Robin Zentner ist ja quasi eine Vereinsikone wie Stefan Bell inzwischen.
Mindestens.
Spielt das in deine Bewertung gar nicht mit rein? Oder ist er deswegen ein Bagger, weil ein Bagger so begehrt ist?
Klar, der Bagger ist begehrt, auf jeden Fall. Bei jung und alt. Das spielt natürlich mit rein. Das sollte man auch nicht unter den Teppich kehren. Das ist auch bei Kevin Trapp, glaube ich, auch so ein Punkt. Auch ein Bagger, kann ich auch vorwegnehmen. Bei Zentner ist es trotzdem so, dass mir das rein torwarttechnische, torwarttaktische selten einem klaren Muster folgt. Oder wenn man es, oder anders gesagt, das Muster ist meistens, ich gehe einfach mal hin und schiebe einfach mal drauf und stürze mich auf den Ball, was mir hat nicht immer der richtige,
die also richtige quasi der Donnarumma der Bundesliga.
Ja, aber noch ein bisschen weniger noch mit System dahinter, das will ich damit sagen. Also es ist quasi oft einfach, dass Zentner, weiß ich nicht, ein Schuss ist aus, kommt aus 25 Metern. Wirklich auch mal aus der Distanz und Zentner steht auf 5 Meter, irgendwie an der 5-Meter-Linie, wo er eigentlich gar nicht stehen muss, weil es kommt weder jetzt irgendein Steckpass oder es kommt jetzt auch keine Durchbruchaktion, dass der Spieler sich den Ball nach vorne durchsteckt, ne, ist auf einmal im 1 gegen 1. So, das sind ja genau die 5 Meter, die er vielleicht sich verschaffen kann, um einen Zwischenschritt zu machen oder komplett in die Streckung zu kommen. So, und diese kleinen taktischen Dinge, die gefallen mir bei ihm oft nicht. Dennoch überragender Torhüter gewesen in dieser Saison und hat ganz, ganz großen Anteil an der Mainzer Erfolgsgeschichte in dieser Saison gehabt. Also ich will jetzt seine Leistung jetzt nicht irgendwie schmälern und sagen, das ist jetzt ein katastrophaler Torhüter oder so, aber ich sehe ihn nicht so gut, wie er in den Statistiken dasteht, so würde ich es mal sagen.
Ja, er ist halt kein Lehrbuch-Torhüter, aber wer weiß, vielleicht spielt das, also klar, bei so Distanzschüssen spielt das dann keine Rolle, aber ich habe mir das schon manchmal gedacht, interessanterweise ist mir das auch bei Olli Baumann in der Saison 2-3 Mal aufgefallen, den ich eigentlich ein bisschen anders abgespeichert hatte, in so 1-gegen-1-Duellen, da ist dieses Unvorhersehbare vielleicht auch das, was dann manchen Stürmer aus dem Tritt bringt. Klar, kann es auch sein, dass du da überlupft wirst, wenn du zu früh nach unten gehst oder wenn du eben zu sehr eine Seite anbietest, aber den Gedanken hatte ich so 2-3 Mal in dieser Saison, dass es auch wirklich helfen kann, weil ich habe den Eindruck, dass Stürmer inzwischen ziemlich gut darin geworden sind, 1-gegen-1-Situationen eigentlich zu ihrem Vorteil zu nutzen, weil es gibt eigentlich, je nachdem, welchen Winkel du hast, hat der Stürmer schon relativ klare Vorteile und es gibt viel weniger Stürmer, die einfach blind schießen, sondern es gibt auch öfter den Versuch, vorbeizugehen. Und da ist zum Beispiel Zentner einer, der hatte doch auch einmal so eine Situation, wo er einem Gegenspieler den Ball noch so relativ, also mit ausgestrecktem Arm gerade noch so vom Fuß geklaut hat. Ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Spiel das war.
Habe ich gegen Gladbach oder so?
Ja, das könnte sein.
In der Runde.
Also, und da dachte ich mir auch,
grau.
Der ganze Bewegungsablauf und so war unkonventionell, würde ich sagen, weil er ist da, glaube ich, mit so großen Schritten rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dass er diesen Ball bekommen hat, hatte, glaube ich, genau damit zu tun. Weil ich glaube, das war sogar Kleindienst, sich gedacht hat, na, ich habe noch kurz Zeit, ich lege ihn vorbei und dann schiebe ich rein. Und zack, dann war aber der Arm da.
Ja, dann war er da, klar. Und ja, ich versuche es im Keeper-Analyse-Podcast mit den Gästen immer so zu besprechen, dass wir es nicht vom Ende her besprechen, irgendwelche Aktionen, Gegentore oder so, sondern halt sagen, okay, eigentlich war es eine Top-Aktion, so wie er sich auf den Schuss vorbereitet hat. Wenn er den Ball hält, ist es überragend. Und ja, den hat er leider nicht gehalten. Schade, aber 95-90% waren halt top bei ihm. Und bei Zentner ist es oft genau andersrum. Dass er halt Bälle manchmal hält, wo man denkt, krass, wie steht der Typ in der Luft? Wie hält er diesen Ball jetzt hier? Oder wie hat er den Ball jetzt gerade gehalten? Und wenn man da nochmal genauer hinschaut, ne, steh ein bisschen anders, bereite dich ein bisschen anders vor, dann sieht es vielleicht nicht ganz so spektakulär aus. Aber ja, das ist sein Spiel. Er kommt extrem über seine Füße. Das kann er ja auch. Ist fast 2 Meter groß. Ist gefühlt 100% Muskel, der Mann. Warum auch nicht? Es sind genau seine Stärken, die ihn auch genau dahin gebracht haben, wo er jetzt ist.
Und ich habe eben festgestellt, also wir haben Robin Zentner, der im Bagger ist, Kevin Müller und Kevin Trapp. Scheint irgendwie die Kevin-Kategorie zu sein. Willst du zu den beiden auch noch was sagen? Oder gibt es noch einen weiteren Bagger?
Ein weiterer Bagger ist auf jeden Fall noch Kamil Grabara, zu dem ich auch gar nicht so viel groß sagen kann, weil er hat jetzt auch gar nicht viel falsch gemacht, aber auch wiederum nicht so viel richtig. Also hat 15% der Großchancen vereitelt in dieser Saison, mit der wenigste Wert oder geringste Wert, so laut Bundesliga.de. Aber hat auf jeden Fall Wolfsburg jetzt keine großen Punkte gekostet, sage ich mal. Aber hat jetzt auch, also weiß nicht, ob das jetzt dieser Wolfsburg-Mythos ist, ne? Und das Wolfsburg Phlegma, dass er jetzt relativ wenig in mir ausgelöst hat, trotz seiner Maske und ja, trotz eigentlich auch einem ganz guten Linienspiel, was er da hat.
Aber sieht man da eine andere Torwartschule bei ihm?
Was mir halt aufgefallen ist, aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr Nerdkram. Na gut, also wir sind jetzt hier im Keeper-Analyse oder im Rasenfunk Royal Torhüter-Segment, da können wir ja gerne mal ein bisschen rumnürden.
Genau.
Er schiebt immer sehr weit über den Pfosten bei Querpässen. Also oft, also so ein Olli Baumann zum Beispiel steht halt mindestens so einen Schritt hinter dem Pfosten. Also immer das, man spricht im Torwart-Trainer-Sprech, spricht man immer vom Second-Goal-Defending, also wenn wir das Tor quasi einmal um 90 Grad drehen, wenn ein Querpass, ne, oder eine Flanke von der Seite kommt, dann kann man ja auch das Tor quasi verteidigen, diesen Querpass in dem Tor. Und Baumann verschafft sich eben ein bisschen mehr Zeit, indem er ein bisschen weiter zu seiner Linie steht, in Anführungsstrichen dann. Und Grabara schiebt eben ein bisschen weiter vor, kann auch eine Philosophiefrage sein oder ist auf jeden Fall eine Philosophiefrage, weil er halt dann vermutlich eher die Bälle vorne abfangen will, hat aber den Nachteil, wenn du überspielt wirst, bist du eigentlich raus, dann
ist das Tor so riesig.
Ne? Und für Baumann, der hat dann eben einen kürzeren Weg dann in die Mitte, kann er genauso gut aber auch kurz verteidigen und hat da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, den Ball dann ja noch mit dem Schritt setzen und dann vielleicht den Querpass abzufangen, um sein zweites Tor zu verteidigen.
Jetzt verstehe ich natürlich, warum Grabara in derselben Kategorie sein muss wie Kevin Trapp, der ja eine seiner berühmtesten Szenen dadurch einleitet, dass er eigentlich zu weit über den Pfosten rausschiebt.
Korrekt.
Im Europa-League-Finale damals.
Genau. Und Kevin Trapp, können wir bei ihm gleich weitermachen, wenn du zu Grabara nichts mehr hast. Auch solide Saison von Kevin Trapp wieder, auch keine Ausreißer, jetzt groß nach oben, nach unten auch nicht. Aber ich finde auch, er profitiert sehr von dem Spiel, was Frankfurt mittlerweile spielt unter Topmüller, weil es ja nicht mehr dieser Hurra-Fußball irgendwie nach vorne ist, wo man dann, oder hoch presst vor allem, hat auch relativ wenige Aktionen außerhalb des 16ers gehabt in dieser Saison wieder Kevin Trapp. Also, ja, das Spiel entspricht so seinen Stärken, würde ich mal sagen. Und wenn es dann darum geht, halt wirklich hinten auch wieder aufzubauen, gibt es immer mal Probleme, aber wenn halt Frankfurt mit Dreierkette gespielt hat in dieser Saison, dann sah es immer besser aus, muss ich sagen, weil dann deutlich mehr Anspielpunkte für ihn da waren.
Und kann man das sagen, dass das allen Torhütern in dieser Kategorie ähnlich, dass sie sich darin ähnlich sind? Also mit Ball am Fuß geht der Ball auch schon mal, wenn sie lang spielen, in Seiten aus?
Du meinst wie Gregor Kobel, den wir jetzt auch noch hier in der Kategorie mit drin haben?
Das ist ein Traum. Ja. Gregor Kobel ist auch ein Bagger. Ehrlich, okay.
würdest du nicht sagen. Also ich würde auch eher sagen, dass
ja, ich kenne ja deine anderen Kategorien nicht.
Ach so, ja, okay, das stimmt. Okay, dann
ich weiß es
versuchen
nicht.
Wir das uns zu merken und ja. Dann am Ende nochmal Revue passieren zu lassen. Aber ich finde schon, weil man hat es dann schon gesehen in der Zeit unter Sahin, als Kobel wirklich viele Spielaktionen hinten raus hatte, war es manchmal echt ganz schön zäh. Also ich glaube, das Spiel gegen Kiel oder so, wie viele Bälle da versucht wurden, auf den Außenverteidiger zu chippen und die Bälle gingen irgendwo ins Seiten aus, die flogen zum Gegenspieler. Ja, aber immerhin bei Kobel war nicht mehr so oft verletzt in dieser Saison, muss man auch dazu sagen. Ne? Das war jetzt die letzten Jahre immer so ein Faktor. Hinteraus wurde es dann ja auch besser bei Kobel, ne? Als dann aber auch seine Stärken wieder zum Tragen kamen, ähnlich wie bei Kevin Trapp. Also beides Tore, die sich auch darin wohlfühlen, in ihrer ja, Wohlfühlzone, hätte ich beinahe gesagt. Und sich eher schwer damit tun, das Spiel von hinten heraus irgendwie zu gestalten.
Also da verstehe ich die Parallelen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel das 1 gegen 1 Verhalten nebeneinander legen würde von Kevin Müller, Robin Zentner, Gregor Kobel und Kevin Trapp, ist es doch eigentlich schon relativ unterschiedlich und ist nicht Gregor Kobel eigentlich da jemand, der sehr gut kalkuliert, welche Optionen ja. der Stürmer hat und deswegen auch so stark ist?
Komplett, also Kobel auf jeden Fall Top 3 1 gegen 1 Torhüter, also schon seit Jahren, ne, ist einfach ein ich sage weniger dieser Schweizer Stil, den er hat. Also so wie Jan Sommer, der auch eher abwartend ist. Jonas Omlin wartet auch da eher ab. Kobel merkt man an, dass er sehr, sehr lange einfach unter Micha Rechner trainiert hat in Hoffenheim, jetziger Bayern Torwarttrainer, dass er da schon sehr deutsch ausgebildet ist, will ich mal sagen. Also viel mit dem Fuß auch verteidigt, viel großer Block, viel auch abwarten, nicht sofort hinstürzen, wie es vielleicht die anderen Kollegen da gemacht hätten. Genau, vom 1 gegen 1 her gedacht ist der Packertypus ihm nicht ganz entsprechend. Aber irgendwo muss ich ja eine Grenze ziehen. Ich muss den ja irgendwo einordnen, den Mann.
Ja, das ist ja schon klar. Aber was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal bei den Namen, die wir gerade gesagt haben, bleiben? Und bei Robin Zentner haben wir ja schon festgehalten, eine sehr gute Saison. Auch wenn man da natürlich noch Einschränkungen machen kann. Aber wie würdest du es jetzt denn bei den anderen sehen? Bei Kevin Müller hast du vorhin gesagt, als dann die Frische wieder da war, eigentlich altes Niveau. Das heißt, ist es dann dein Urteil quasi eine leicht durchwachsene Saison oder wie hast du ihn gesehen?
Bei Kevin Müller auf jeden Fall, ja, durchwachsen, das trifft es, glaube ich, am ehesten. Hat er, glaube ich, auch so ein, zwei Dinge auf der Linie. Ich glaube, in der Rückrunde hat er auch einen so einen Distanzschuss gegen Stuttgart. Oder war das eine Hinrunde noch? Nee, das muss irgendein Winterspiel gewesen sein.
Ja.
Glaube ich, das Hinrundenspiel in Heidenheim war das mal. Da hat er irgendwie so einen Distanzschuss, so ein ganz komisches Ding. Ging halt irgendwie blöd rein, oder lässt er nach vorne abprallen, irgendwie sowas. Also so untypische Dinger eigentlich für ihn, ne? Wo man da eigentlich immer dachte, okay, versucht eigentlich fast jeden oder sichert eigentlich fast jeden Ball. Also gibt leider keine genaue Statistik, aber vom Gefühl her fängt Kevin Müller ja fast jeden Ball irgendwie, der auf sein Tor kommt. Also sieht man ja recht selten Bälle irgendwie abpatschen. Hat aber auch in dieser Saison die meisten Schüsse auf sein Tor kassiert. 170. Kein anderer. Und da hat er ja, glaube ich, das eine Spiel oder zwei Spiele ausgesetzt. Ja, deswegen durchwachsene Saison, aber trotzdem hat der Heidenheim, finde ich, gerade in der Endphase dann nochmal der Saison gegen Stuttgart, vor allem das 1-0, was die mit den Heidenheim da gewinnt, liegt zu großen Teilen an Kevin Müller, der vorher, finde ich, fantastisch da gehalten hat. Hat auch gegen Frankfurt, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat man, glaube ich, ziemlich auf den Sack bekommen, aber ohne ihn wäre es wahrscheinlich noch höher ausgegangen. Also, ja, ist ein bisschen schade, dass er jetzt diese Saison nicht ganz so viele Spiele gewinnen konnte für sein Team, ne, sondern eher nur so ein Unentschieden da vielleicht rausgeholt hat oder halt mal so ein 1-0 gegen Stuttgart vom Laster gefallen ist, wo man in der letzten Saison als Heidenheim dann noch vielleicht vorne das ein oder andere Tor mehr gemacht hat mit Kleindienst und Beste.
Ja, und was mir bei Kevin Müller aber aufgefallen ist, und das ist, glaube ich, auch wirklich nicht zu unterschätzen, also er hatte diese 2-3 Fehler mit drin, das hast du ihm auch immer angesehen, dass er das auch schon auf dem Feld ähnlich bewertet, und dann ist es aber vorbei. Und zwar nicht irgendwie schon erst am nächsten Spieltag, sondern noch im selben Spiel. Das bedeutet quasi nicht, er ist jetzt verunsichert. Dafür ist er schon lange genug mit dabei. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Qualität.
Glaube ich, auch ein sehr sympathischer Typ einfach. Also wenn man es immer sieht, ne, wenn er dann irgendwelche Späßchen macht mit den gegnerischen Stürmern oder so, ne, wenn die dann halt irgendwie eine Chance vergeben und er grinst sie einfach nur so an, da denkt man auch, bist ja komplett im falschen Film, da grinst sich halt dieser voll tätowierte Typ dort an, ne? Kreuz wie Jesus und das, weiß nicht, sehr große Sympathie für den, also
muss man wirklich sagen.
Deswegen hoffe ich eigentlich auch, dass Heidenheim irgendwie in der Liga bleibt, weil halt Kevin Müller irgendwie so ein ein echter Typ noch ist. Genau, fast
sagen. Ja, und Gott sei Dank vor allem geht es ihm einfach wieder gut nach diesem Zusammenprall. Das war schon einfach heftig. Und weil du gesagt hast, es gibt keine Statistik, wie viele Bälle man festmacht, also auf Torhüterebene gibt es die nicht. Es gibt so einen kleinen Hinweis. Es gibt bei den Shot Creating Actions auf fbref.com gibt es quasi Shots, also quasi ein Schuss, der zu einem weiteren Schuss geführt hat. Und dann muss ja irgendwas passiert sein. Kann aber natürlich auch gewesen sein, dass er geblockt ist. Da ist es schon insofern ganz interessant, dass wer hat die meisten Schüsse gegen sich gehabt, die aus vorherigen Schüssen resultieren. Robin Zentner mit Mainz 05.
Bums.
Ja, so. Bums. Da sind wir nämlich.
Wer hat die wenigsten? Hast du das jetzt gerade?
Bayern, wobei das Problem ist, das sind natürlich die absoluten Zahlen und wenn du generell wenig Schüsse bekommst, bist du halt hier auch wenig. Also man müsste es quasi jetzt mal runterrechnen auf die Gesamtschüsse. Also Bayern, Dortmund, Union sind da die besten. Wobei du aber eben gerade bei Renault und Union, das ist ja auch ein Torhüter, also wenn Renault gespielt hat, hat er nicht alle Spiele gemacht, aber das ist ja tatsächlich so einer, der den Ball ansaugt oder ihn so klärt, dass er bei der Mittellinie wieder runterkommt. Eins von beiden kriegst du von ihm.
Ja, das stimmt. Aber auf den kommen wir später noch zu sprechen.
Also Kevin Müller haben wir jetzt einsortiert, die Saison von Kevin Trapp. Was würdest du da für ein Fazit ziehen?
Fels in der Brandung, glaube ich, in so einer jungen Frankfurter Mannschaft, absolutes Bindeglied. Ich kritisiere ihn auch gern, weil ich ihn auch technisch, taktisch nicht ganz so stark finde. Aber ansonsten halt wenig Fehler gemacht, also gravierende Fehler meine ich jetzt. Und der Mannschaft irgendwie immer Stabilität gegeben. Und ich fand ihn auch besser als Kaua Santos, wenn wir den mal kurz noch mit reinnehmen wollen. Hat er auf jeden Fall, glaube ich, eine bessere Passquote gehabt als er, also gerade was die langen Bälle anging. Hat auch ein bisschen seltener zu den langen Bällen gegriffen als Kaua Santos. Deswegen hat man halt schon gemerkt, dass wenn er mit drin steht im Tor, ist es ein bisschen ein etwas ruhigeres Spiel, so würde ich mal sagen, in sämtlichen Belangen.
Aber wirklich, ja. Und ich meine, Santos hatte natürlich seine spektakulären Spiele, aber du siehst eben auch, bei Torhütern ist das mit den Emotionen nochmal was anderes als bei vielen anderen Spielpositionen. Es kann auch was Positives sein, dass du dich so richtig an jeder Parade aufrichtest und noch explosiver wirst. Es kann aber halt auch fürchterlich schief gehen, weil halt eine gewisse Form der Ruhe, die quasi dann auch eine Gleichförmigkeit in der Bewegung erlaubt, die braucht es eben dann auch. Und ich meine, Santos hatte dieses eine ganz fürchterliche Spiel, gegen Mainz, genau.
Den Rundenabschluss, ja.
Und das war jetzt, glaube ich, nicht, weil er zu sehr aufgepusht war, aber das war zum Beispiel so ein Beispiel für einen Torhüter und für ein Spiel. Er ist ja auch sehr jung, also ist jetzt keine große Kritik, aber er hat es eben nicht geschafft, quasi diesen Fehler abzuhaken, sondern stattdessen wurde er immer verunsicherter und er hat ja auch gar nicht viele Schüsse aufs Tor bekommen. Also es war auch super undankbar. Es war jetzt nicht so, dass er irgendwie dann zwischendurch mal 5 Paraden haben durfte. Nein, so gefühlt bei jedem Schuss, der kam, ist ihm irgendwas unterlaufen. Und das wäre Kevin Trapp so, glaube ich, nie passiert. Selbst wenn ihm einer dieser Fehler passiert wäre, danach hätte er wieder zu sich gefunden.
Gerade so das dritte Gegentor war ja, glaube ich, dieser zu kurz gespielte Ball, den er dann auf Koch oder so spielen wollte, ne, wo dann der Mainzer dazwischen rennt. Also ja, war schon ein Spiel zum Vergessen, aber dann hat er dann danach immer noch seine starken Spiele gehabt gegen Europa League, gegen Tottenham, glaube ich, ne?
Tottenham.
In der Rückrunde dann schon gegen Tottenham. Also, das Hinspiel war das, glaube ich. Und dann hat er sich ja eh verletzt im Kreuzbandriss. Leider Gottes, und hat, glaube ich, noch zu Ende gespielt, das Spiel, obwohl er das Kreuzband durch hatte. Also schon Wahnsinn. Was halt irgendwie schade ist, ne, dass jetzt, also ich hätte gern gesehen, ne, was Frankfurt jetzt gemacht hätte in der nächsten Saison, jetzt auch mit der Champions League, ob man da irgendwie auch groß getauscht hätte, dass Trapp nur Champions League spielt, Kaua Santos deutlich mehr in der Liga. Ja, ist leider jetzt nicht der Fall. Also erstmal glaube ich, dass Kevin Trapp da sein Posten als Nummer 1, 2 dann erstmal sicher hat, aber ich glaube, Frankfurt muss sich da keine großen Sorgen machen, weil das Potenzial, was Kaua Santos hat, ist auf jeden Fall da, ist unbestritten. Ist, glaube ich, auch für einen Torwarttrainer sehr, sehr interessant, mit so einem Spieler zu trainieren, weil einfach diese körperliche Komponente bei ihm ist so krass. Also gerade das Spiel gegen Bayern, was er da hinten für Bälle von hinten, teilweise auch hinterm Kopf irgendwie hergezogen hat, und also, unfassbar. Und gleichzeitig auch diese taktische Naivität in ganz vielen Sachen. Also er auch bei vielen Schüssen irgendwie auf 4-5 Meter vor der Linie gestanden, irgendwo und nirgendwo. Und auch das kann man ja sehr, sehr gut einfach analysieren und aufarbeiten, so gerade Stellungsspiel und so weiter, ne, mit dem Torwarttrainer oder dem Torwarttrainer-Team. Das geht schon. Also bin ich schon sehr guter Dinge, dass da noch einige gute Sachen kommen werden von ihm.
Ja, und es deutet sich so ein bisschen an, dass die Athletik, die schon immer eine Rolle gespielt hat bei Torhütern, die aber halt früher eher so eine aufgepumpte Athletik war. Also die hatten einfach riesige Oberkörper und riesige Oberarme und mussten dann eher irgendwie ein bisschen Muskelmasse nochmal runterbringen, um eben wieder dynamischer zu werden. Also halt Gary Ehrmann-Schule, Tim Wiese und so weiter und so fort. Jetzt hast du Torhüter, die auch unheimlich athletisch sind, aber bei denen das eben eine viel ausgewogenere Athletik ist. Also ich würde fast sagen, so wie im Schwergewichtsboxen, als dann irgendwann die Klitschko-Brüder kamen, die halt kein Gramm zu viel an der falschen Stelle hatten und die Muskeln aber genauso groß waren, wie sie es auch gebraucht haben. Und da hast du ja zum Beispiel auch Noah Atubolo, der so schnell ist, dass er einen Stürmer im Vollsprint einholen kann. Da gab es doch die Szene, wo er den Rückpass nicht bekommt. Und er holt den Gegner einfach noch ein.
Gegen Bochum das. Also, nee, was meinst du jetzt? Doch, gegen Kiel war das doch, weil es ja diesen Ball, glaube ich, vom Anstoß weg.
Ja, genau, es war so eine Anstoßvariante. Und sie spielen den Ball in seinen Rücken. Und er ist einfach schneller als der Stürmer. Und das siehst du ja Noah Atubolo nicht an. Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie in den Club reinkommt und du dir denkst, okay, der Security hat sich hier gerade reingestohlen. Und das finde ich schon interessant, weil bei Carlos Santos ist es, finde ich, schon auch ähnlich. Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der so athletisch ist.
Aber auch gut. Sehr drahtig, ne? So vom Körper. Mhm,
genau, her. Das meine ich.
So, das braucht es ja. Wo wir gerade bei Schnelligkeit sind, Noah Atubolo, schnellster Keeper, 32,5 km/h. Was denkst du denn, wer der zweitschnellste war diese Saison?
Der zweitschnellste Keeper. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wer noch.
Also er wurde auch geblitzt mit 31,96 km/h.
Das muss ja fast jemand Überraschendes sein, sonst wirst du mir diese Frage nicht möglich. Nicht so schnell. Also
ich kann sagen, Lukas Radetzky ist es nicht, der ist der langsamste gewesen mit 25,67 km/h. Wahrscheinlich, weil er nicht so viel sprinten musste.
Also ich finde ja, dass manchmal Gregor Kobel ganz schön schnell ist, aber ist es eher wahrscheinlich nicht.
Der hat 29,31 und ist damit fünftschnellster Keeper gewesen. Ich würde mal auflösen, es ist Robin Zentner gewesen.
Ach, ja, schau mal an. Ja klar, und dann, Athletik, ja. Die Step. Und dann, schnelles Rausstürzen. Ja.
Absolut. Und dann Platz 3, der alte Mann, Kevin Trapp, 29,99. Mhm.
Stark. Nicht schlecht.
Also, denkt man auch nicht.
Wo ist Timo Horn? Dazu, genau.
Timo Horn, Moment. Platz 13 mit 27,04 ist ja wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass Bochum einfach sehr tief steht, denn Patrick Drewes auch. Platz 16, 26,88. Peter Gulaschi, 25,99 als Vorletzter.
Ja, gut. Aber der löst das ja anders. Also
der löst es anders.
Genau.
Macht's genau.
Wen haben wir denn jetzt bei den Baggern noch nicht eingeordnet, die Saison? Kobel, ich weiß nicht, ob es da noch mehr zu sagen gibt, als das, was du vorhin erwähnt hast.
Ja, vielleicht abschließend, dass die Saison gezeigt hat, dass Kobel entweder noch nicht bereit ist für einen absoluten Top-Club, wo auch viel von hinten heraus gelöst werden muss, oder es einfach auch nie sein wird, weil ich sehe jetzt auch nicht, dass er vielleicht diese großen Sprünge noch machen kann. Ich meine, du hast jetzt mehr Dortmund-Spiele gesehen, über volle Länge, wahrscheinlich alle. Ja. Aber er hatte jetzt auch immer seinen Anteil, oder fast immer seinen Anteil daran gehabt, in diesen schlechten Phasen, dass das Aufbauspiel von hinten heraus schleppend lief. Also mit Pässen auch mal durchs Zentrum scharf auf die Sechser. Wenn dann welche kamen, das meinte ich eben mit, ist nicht immer seine Schuld. Aber so oft hat er den Weg, der ist auch in die Mitte nicht gesucht, tatsächlich.
Ja, aber ich finde, Gregor Kobel ist wirklich ein schwieriger Fall. Weil in den Kerndisziplinen des Torwartspiels ist er absolut überragend. Und der ist wesentlicher Grund dafür, dass die noch auf Rang 4 gelandet sind. Weil er einfach sowohl gegen Top-Gegner wie Bayern und Leverkusen, als auch aber gegen vermeintlich einfachere Gegner, sehr, sehr viele, sehr gute Aktionen hatte. Und wenn du dann aber einen Torhüter willst, der mitspielt, dann ist Gregor Kobel der Falsche. Also er wäre quasi unter Nuri Sahin, hätte ich nicht gedacht, dass man quasi mit Kobel in die zweite Saison gehen kann.
Ja.
Aber wenn du jetzt den Kovac-Fußball spielst und wo das eben einfach nicht so die große Rolle spielt erstmal, wie hinten aufgebaut wird, dann würde ich nie im Leben freiwillig auf Kobel verzichten.
Genau, weil, das auf jeden Fall.
Und
aber
deswegen,
halt für, weiß ich nicht, wenn man jetzt weiter denkt, neuer Nachfolger in München oder so, sehe ich ihn nicht.
Nein, also, nee, natürlich nicht.
Das meinte ich halt mit,
das wäre
für Top-Teams irgendwie interessant oder wäre jetzt für Top-Teams ein Kandidat, hat leider Gottes, also man wusste ja schon vorher, dass jetzt das Fußballerische nicht so seine Kernkompetenz ist, aber in dieser Saison wurde es dann noch mehr deutlich, als dann noch mehr auf ihn gesetzt wurde in dieser Sahin-Phase.
Aber ist es denn bei allen Top-Teams so, dass sie auch wirklich einen solchen Torhüter brauchen? Also hat Atletico einen solchen Torhüter gerade? Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Zum Beispiel?
Ja, gut, mit Oblak ist natürlich das perfekte Gegenbeispiel, wo es auch geht, aber die spielen natürlich auch einen anderen Fußball. Ne? Da hast du mich jetzt schön in die Falle gelockt. Sehr gut. Aber Jan Sommer zum Beispiel, Landsmann, ist auch ein defensives Team. Und Jan Sommer, fantastischer Fußballer.
Ja, aber der ist zu klein.
Der ist zu klein, das hat man gesehen.
Ich glaube nicht, dass der mal Erfolg haben
wird. Bei der Parade, ich denke auch nicht. Das wird schwierig auch. Ja. Kann man nicht vorstellen, dass der mal in München im Champions-League-Finale stehen wird.
Nee.
Ein Pokal in der Allianz Arena hochstellen wird, das kann ich
nicht. Da hätte er bei Bayern bleiben müssen, um ins Champions-League-Finale zu kommen. Aber er ist halt leider zu klein hier im Sommer. So schade. Gut, naja. sind wir durch mit den Baggern?
Wir sind, glaube ich, durch. Und ja, wir sind durch. Dann würde ich zum nächsten gehen. Mhm. Und das knüpft auch so ein bisschen auch an Gregor Kobel an, denn mein nächstes Fortbewegungsmittel ist das Fahrrad. Mhm. Was an sich auserzählt ist, komplett durchgespielt ist als Verkehrsmittel, so in der Stadt zum Beispiel, wenn man kurze Wege machen muss, und passt quasi perfekt in so ein vorgegebenes enges Szenario, eng im wahrsten Sinne des Wortes, wohingegen das wahrscheinlich auf dem Land dann schwieriger sein dürfte, so größere Strecken auch bei Regen oder sowas abzuschütteln. Bei Kobel ist es wahrscheinlich, den könnte man nachträglich wahrscheinlich auch in diese Kategorie mit reinnehmen, weil er eher nur ein spezifisches Muster reinpasst und ein spezifisches Szenario. Mhm. Aber ich lasse ihn beim Bagger drin. Mhm. So ernst sollte man wahrscheinlich auch meine Fortbewegungsmittel
ja
auch
nicht nehmen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja hier, als wäre das die im Blickfeld versus internationales Feld-Diskussion beim Kicker. Das ist ja...
Da wird bis aufs Messer diskutiert.
Ja, aber wirklich.
Und ich würde direkt in dem ersten Namen beginnen und nenne direkt mal Nikola Vasil, der auch einfach perfekt in dieses Spiel von St. Pauli reingepasst hat. Finde ich, ein ganz wichtiger Punkt bei ihm ist, dass er genau wie der Verein einfach gewachsen ist. Also er ist wirklich sehr harmonisch mit dem Verein einfach groß geworden, sozusagen. Anders als vielleicht jetzt vor ein paar Jahren in Manuel Riemann in Bochum, ne, oder in Stefan Ortega, die einfach, wo man gesehen hat, okay, die sind deutlich zu gut für den Verein und wahrscheinlich auch schon vorher. Bei Vasil hat auch so seine Anfangszeit gebraucht, so. Ich denke dann auch an das Spiel gegen Mainz direkt in der Hinrunde, wo er dort unter einer Ecke durchgesegelt ist und bei Flanken immer mal Probleme hatte, aber dann wirklich Ruhe in sein Spiel bekommen, sachlicher Torhüter geblieben. Ja, und war natürlich der Grund, warum St. Pauli auch letztlich die Liga gehalten hat.
Hat den besten Post-Shot Expected Goals Wert aller Keeper, plus 9,4. Das ist, selbst wenn man da statistische Ungenauigkeit mit rausnimmt, ein sehr, sehr guter Wert. Hat dich das denn überrascht? Also hattest du ihn vorher auf dem Schirm? Man kann ja, selbst du kannst ja nicht alle Torhüter kennen. Hm.
Ich hatte ihn wirklich auf dem Schirm, aber lag auch nur daran, dass ich halt für 11 Freunde damals eine Vorschau geschrieben habe. Und dachte mir schon, okay, das ist ein erfahrener Torhüter, der spielt jetzt auch schon, wie ich eben sagte, ne, ist wirklich mit dem Verein auch dann gewachsen, war jetzt nicht irgendwie wie Timon Weiner zum Beispiel, ist dann reingeworfen worden, während der Saison oder so, und oder dann ist da durch eine sehr, sehr gute Saison aufgestiegen, sondern er ist da wirklich mit reingekommen und bringt auch diese Erfahrung mit, mit 29 mittlerweile. Ist auch kein Greenhorn mehr. Mhm. Und ja, hätte ich auch vielleicht auch nicht, trotzdem nicht so erwartet, weil es gab auch ja einen Torwart-Trainerwechsel. Also es gab ja nicht nur den Trainerwechsel, Fabian Hürzeler weg, das vergisst man immer ganz gerne, weil der St. Pauli ja da eigentlich einen ziemlich großen Aderlass hatte, sondern auch seinen Trainer Marco Kostmann, nee, halt nicht Marco Knob, Marco Kostmann war der von Augsburg. Quasi auch den Torwarttrainer zu wechseln, ist ja auch für einen Torhüter, der jetzt auch in eine neue Liga kommt, auch auf dem Niveau noch nie gespielt hat. Trotzdem auch eine große Umstellung, aber hat man, finde ich, wunderbar geschafft und merkt man auch, dass es ein sehr gefestigter Torhüter einfach ist.
Warte mal ganz kurz, ich habe hier Sven van der Joigt als Torwarttrainer.
Mittlerweile, genau.
Ach so,
Knob okay. Ist mit
40. Ach, jetzt verstehe ich.
Genau.
Ja, okay, sorry, okay, alles klar.
Marco Kostmann wiederum war bei Bielefeld, ist dann zu Augsburg gegangen und ist jetzt aber, glaube ich, seit letzten Sommer oder so nicht mehr in Augsburg. Mhm. So, jetzt haben wir die Schnurre auch nochmal gedreht.
Aber weil du eben gesagt hast, okay, also wir sind jetzt in der Kategorie, wo die Torhüter quasi ein klares Profil haben, also dieses enge Einsatzszenario. Wie sieht denn das dann bei Vasi aus?
Naja, ich finde, er hat schon seine klaren Stärken auch im, wenn die Mannschaft, also das, was ich bei Robin Zentner auch immer kritisiert habe, dass er zu aufgedreht ist irgendwie so in der Positionierung oder auch bei Kawa Santos, das macht Vasil genau nicht, weil er hat auch einen tiefen Block vor sich. St. Pauli verteidigt tief um den 16er rum und er positioniert sich auch genauso, weil er genau weiß, okay, die Schüsse, die kommen jetzt halt wahrscheinlich aus der Distanz oder mit Sichteinschränkungen. Entsprechend muss ich halt tief bleiben und mir so viel Reaktions- und auch Aktionszeit wie möglich irgendwie verschaffen, indem ich halt an der Linie bleibe. Plus auch seine, die Momente, wo in denen St. Pauli dann auch mal aufgerückt war. Ich glaube, wir hatten es mal auf Blue Sky in einer kleinen Diskussion mal gehabt, oder Diskussion war es ja nicht, als Vasil gegen Timirovic in dem Rückspiel gegen Stuttgart da einmal fantastisch gehalten hatte und 1-1 abgewartet hat. Und das war auch genau der Spieltag, als Jonas Obig dort überlupft worden ist und auch Olli Baumann überlupft wurde. Macht er, finde ich, hervorragend. Also auch wenn Stürmer Wiese vor sich hat, ist er wirklich geduldig, bleibt hinten und schiebt dann auch im richtigen Moment vor. Meistens, wenn dann der Stürmer so den ersten Kontakt im 16er nutzt, dann geht er hin, weil er dann keine Möglichkeit, oder der Stürmer hat dann eigentlich selten die Möglichkeit, ihn zu umkurven oder zu überlupfen. Und ja, in der Regel kann ja auch so ein Kontakt, kann ja immer erstmal ein schlechter Kontakt sein vom Stürmer. Und das macht er sich, finde ich, sehr oft zunutze und hat sehr viele Szenen an dieser Saison einfach gut gelöst, ohne dass er jetzt eine herausragende Technik hätte. So einen sauberen Block setzt er jetzt nicht so wie ein Finn Dahmen oder so ein Kobel, sondern sieht manchmal so ein bisschen, ungelenk ist auch zu viel gesagt, aber ich glaube, du weißt, wo ich dahin will.
Kantig sieht es manchmal ein bisschen aus. Aber eben halt auch, also genau bei diesen Szenen, das war quasi der Lupfer von Pausen gegen Urbich am 32. Spieltag, was das war,
33
gegen Leipzig, oder war es sogar der 33.? Nee, da sind sie ja dann Meister geworden, das war Gladbach, 32. war es, genau. Und eben die Baumann-Szene und die Vasi-Szene. Und Vasi war eben der Einzige, der nicht früh nach unten gegangen ist und damit dem Stürmer quasi auch das oben, das Überlupfen angeboten hat. Und das hat man da wirklich sehr, sehr gut gesehen. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, ist mir eigentlich auch keine Szene eingefallen, wo das so gewesen wäre, dass er eben mal einfach zu früh schon auf den Boden gegangen wäre, sondern er steht halt einfach sehr, sehr lange und macht das sehr gut.
Absoluter Hexer auf jeden Fall, ja. Wenn er nicht gerade Florian Exner gegen, oder wie hieß der Exner, der Schiedsrichter, der die gelb-rote Karte fürs Daumenheben gegeben hat. Also, solange Weiß jetzt seinen Daumen unten behält, ist alles gut.
Ja, aber wirklich. So, das ist unser erstes Fahrrad. Wen haben wir denn noch in der Fahrradkategorie?
Ja, Moritz Nikolas natürlich.
Mhm. Stimmt.
Der ja eigentlich die eigentliche Nummer 1 ist in Gladbach, ne? Muss man einfach mal dazu sagen.
Ja, also nicht nur eigentlich, sondern also alle Statistiken und auch alle Gladbach-Fans sehen das, glaube ich, ganz ähnlich.
Zweitbeste Paradenquote, 74% dieser Saison. Also ja, es gibt auch wenig Sachen bei ihm, wo ich sagen würde, okay, das macht er jetzt herausragend gut oder macht er jetzt auch herausragend oder macht er jetzt irgendwie schlecht oder so, sondern hat ein sehr, sehr solider Torhüter, weiß genau, was er macht. Ja, grundsolide einfach. Und das ist einfach auch so eine der Punkt, den er Jonas Omlin einfach voraus hat, dass er einfach wenig Fehler macht und das ist einfach oder einfach sehr, sehr konstant ist. Und das ist, kann man, glaube ich, wird oft vergessen oder vernachlässigt, dass Torhüter in erster Linie dazu da sind, so viel einfach wie möglich zu halten und vielleicht ist nicht zwingend dann irgendwie diese eine besondere Parade zu haben, die dann vielleicht Aufsehen erregt, sondern dass 90 Minuten lang der Kasten sauber gehalten wird, idealerweise, und 90 Minuten lang die Pässe gespielt werden, die man auch braucht. Also hat auch die beste oder zweitbeste Passquote nach Neuer, was lange Bälle angeht, fast 50%. Liegt auch an Tim Kleindienst, um ehrlich zu sein. In der letzten Saison war es ja Kevin Müller, der auch eine sehr, sehr gute Passquote hatte. Trotzdem, ne, das ist, was er macht, hat wirklich Hand und Fuß. Und man muss sich eigentlich schon die Frage stellen, ob man jetzt in der nächsten Saison mit Omlin reingeht oder nicht weiter auf Nikolas da vertraut, weil von der Leistung her gibt es eigentlich keine oder wenig Gründe für Jonas Omlin, muss ich sagen.
Und was ist da passiert, dass das so viel besser ist als in der Vorsaison? Ich würde sagen, in der Vorsaison war es genau umgedreht, dass wir gesagt hätten, Omlin war der stabilere und Nikolas hatte so 2-3 unglückliche Aktionen mit dabei.
Ja, gerade bei Omlin war es ja so, dann, als er dann wieder jetzt zurückkam, war, glaube ich, dann gegen Union, als er reinkam, als sich Nikolas dann verletzt hat, und dann kam er dann direkt danach das Augsburg-Spiel. Ne? LWD spielt einen Rückpass, rote Karte, und auf einmal steht Tobias Sippel wieder im Tor. Dann kam Omlin wieder rein und dann ging es, glaube ich, wirklich so los, dass er dachte, okay, ich muss mich jetzt hier irgendwie beweisen, ich muss jetzt hier zeigen, ich bin hier die Nummer 1, ich bin auch der Führungsspieler, ich bin auch Kapitän der Mannschaft, und dass er dann vielleicht zu oft das Besondere machen wollte oder ja, zu oft vielleicht eine spektakuläre Parade zeigen wollte. Also gegen Hoffenheim war es, glaube ich, so, als er diesen einen Ball von Loschek dort nicht so richtig festgehalten hat, der dann nach vorne prallen lässt, wo man dachte, ey, der Schuss geht einen halben Meter neben der Körper, warum willst du jetzt hier in diesen Abdruck schon reingehen? Dann sprang er ja so los und ließ den Ball dann so komisch fallen, auch gegen Dortmund eine Woche zuvor oder zwei Wochen zuvor, als, wer ist nochmal der, Svensson heißt der Schwede, der von Dortmund, der, genau, das Tor von Svensson, also einmal nochmal angucken. Girassi war es, glaube ich, oder nee, Gittens schießt und Omlin ist schon in der ganz anderen, oder ist eigentlich schon in der Ecke unterwegs, obwohl es eigentlich einen recht klaren Schusskanal gab. Also wenn Omlin stehen bleibt, fängt er den Ball wahrscheinlich ab. So, und kann jetzt auch einfach nur Küchenpsychologie sein, so von außen. Aber es wirkt so, als müsste er sich jetzt in irgendeiner Form nochmal groß beweisen. So, dieser Saison.
Und warum war das dann aber bei Nicolas quasi so viel besser als in der Vorsaison? Er hatte in der letzten Saison einen Postshot Expected Goals Wert von -3,9, jetzt eben einen von +6,9. Du wirst mir ja wohl hoffentlich nicht erzählen, dass diese Statistik nichts taugt, weil dann bin ich ja völlig blank in diesem Segment.
Ach, ich würde gar nicht sagen, dass sie jetzt gar nichts taugt, aber es kann natürlich immer mal sein, ne, dass die Statistik gewisse Schwankungen hat, wenn jetzt mal irgendwie ein Schuss aus 30 mal reingeht, jetzt wie das Spiel gegen Stuttgart gegen Union, als gefühlt jeder mal irgendwie aus 35 einen rein.
Das war schlecht für die
Torhüter, irgendwie die 4-4 und irgendwie XG-Wert waren irgendwie 1,1 zu 1,4 oder sowas, keine Ahnung. Das kann das natürlich mal verzerren, wohingegen jetzt bei Nicola Vasi natürlich die Höhe der Post-Shot-Expected-Goals im positiven Sinne auch an diesen 4 Elfmetern einfach lag. Die hat er pariert, das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ja.
Also deswegen, wenn es jetzt, sage ich mal, so im Bereich bis -4, -5 ist, sage ich mal, geht noch. Gibt auch ganz andere Torhüter. Ja, es kann ja immer mal sein, dass da Neuer hatte, glaube ich, auch die ganzen Jahre über, glaube ich, dieses Jahr nicht, aber ansonsten eigentlich auch mal recht oft so -2, -3. Mhm. Kann halt immer mal passieren, aber es lohnt sich halt immer, wenn jemand eine höhere oder eine niedrigere Quote sozusagen hat, da mal drauf zu gucken. Und bei Nicolas, um auf ihn zurückzukommen, hat, glaube ich, der Mannschaft genau das gegeben, was sie in den Momenten gebraucht hat. Also beginnen mit diesem Spiel gegen Bayern, wo er wieder fantastisch gehalten hat, wobei das auch, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch erwähnenswert ist, wenn ein Gladbacher Torhüter gegen Bayern hält. Aber der Vollständigkeit halber müssen wir es auf jeden Fall mit reinnehmen. Ansonsten war es wirklich so diese Grundruhe, die er da immer ausgestrahlt hat in allen Situationen. Und wenn der Ball halt nicht kurz gespielt werden konnte oder über die Sechser flach eröffnet wurde, dann war meistens halt der lange Ball auf Tim Kleindienst so eine Exit-Strategie, was halt ein Grund sein kann, warum jetzt er generell besser dastand in dieser Saison als auch im Vorjahr. Hm.
Interessant. Ich überlege jetzt die ganze Zeit schon, du wirst ja wahrscheinlich noch ein Fortbewegungsmittel haben, wo so diejenigen drin sind, die alles gut können. Das schließt jetzt nämlich ein paar weitere aus, aber gibt es denn noch weitere Fahrräder?
Ja, noch zwei. Es gibt einmal Nübel, Alex Nübel. Und Lukas Radetzky. Nübel habe ich hier mit reingenommen, weil er noch mit Ball am Fuß top ist, brutal wichtig auch für Stuttgart. Hat man auch in der letzten oder in den wenigen Spielen gesehen, die Bredlo da hatte. Aber in ganz vielen Momenten auf der Linie überhaupt nicht klar und überhaupt nicht konstant. Sei es durch Fernschüsse, sei es manchmal irgendwelche Flanken, durch die er drunter durchgesegelt ist. Also viele Momente, die einfach ja auch so ein bisschen wie dieses Problem, was Omlin hatte, wo man denkt, okay, musst du jetzt unbedingt diese besondere Parade hier zeigen. Gegen Leipzig jetzt vielleicht sinnbildlich auch das 2:1, das zwischenzeitliche, als Xavi den Ball abschließt im 16er, Ball kommt halb hoch über Kopf, er greift über. Ball, es war noch gar nicht reif dazu, dass er da hätte übergreifen können, ging auch in so einen halben oder bis einen Meter neben ihn, also überspitzt gesagt, mach einen Schritt zur Seite, fang den Ball, die Distanz jetzt auf jeden Fall hergegeben. Und er greift dort über und patscht den Ball irgendwie genau mit dem Handgelenk so vor die Füße von Riedle Baku und der schiebt dann ein. In vielen Situationen ist ähnliches Muster zu erkennen gewesen, dass er da einfach dann eher das Spektakel gesucht hat. Oder nicht gesucht, aber zumindest irgendwie ist er außer, okay, will jetzt hier vielleicht irgendeine besondere Parade oder irgendwas Besonderes machen.
Aber kannst du dir das erklären, jetzt jenseits von irgendwelchen psychologischen Dingen? Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass generell die Abwehr von Stuttgart in dem Jahr nicht so gut stand und dann sieht halt auch Nübel schlechter aus?
Ja, ich glaube, also weil es auch sehr, sehr viele Gegentore aus der Distanz gab es für Stuttgart in dieser Saison, weswegen, glaube ich, auch der XG-Wert oder Post-Shot-Expected-Goals-Wert relativ hoch ist bei Nübel, glaube ich, 7 oder so, ne?
Ja, ja, genau. -7.
Also man hat ja natürlich auch diesen Wechsel weg von Anton und Ito, die gar nicht so krass geblockt haben immer, also gar nicht so aggressiv rausgegangen sind, hin zu Jeff Chabot, der, glaube ich, in der letzten oder in der Vorsaison, noch als er noch in Köln war, glaube ich, mit die meisten Schüsse geblockt hat. Und das macht natürlich auch was im Zusammenspiel Torhüter-Verteidiger, dass dann der Torhüter ein anderes Sichtfeld hat, einen anderen Blickwinkel hat zum Ball, dass Chabot vielleicht rausgeht, öffnet vielleicht die Beine, macht ein Bein hoch und Nübel denkt, okay, er deckt ja sozusagen der Verteidiger die linke Seite, aber ich habe die rechte Seite, auf einmal geht das Bein hoch und die ganze Strategie ist dahin.
Ja.
Spielt auf jeden Fall eine große Rolle, plus eben auch diese immer wiederkehrenden Wechsel in der Innenverteidigung und auch Außenverteidigung. Also ganz, ganz oft musste ja Stuttgart dort hinten wirklich sehr rotieren. Und die einzige Konstante war eben besagter Jeff Chabot. Mhm.
Aber würdest du dann sagen, also Alex Nübel ist ja einer von nur 4 Spielern, der jede Minute gespielt hat in der Bundesliga. Aber würdest du sagen, das ist jetzt besorgniserregend, ist zu viel, aber eine kritische Situation für Nübel, dass es in der Saison ein bisschen weniger konstant gut war als in der Vorsaison?
Definitiv, weil ja in dieser Saison sehr, sehr viel auf dem Spiel steht, in vielerlei Hinsicht. Also man bot sich jetzt sozusagen die Chance, die zwischenzeitliche Nummer 1 im DFB-Tor zu werden, plus auch sich dafür zu empfehlen, irgendwann im Bayern-Tor zu stehen als Nummer 1, hoffentlich irgendwann. Und die Chancen hat er beiderseits, glaube ich, verspielt, was einfach mit dieser Konstanz zusammenhängt. Und wenn man so mitbekommt, worauf Michael Rechner, Torwarttrainer bei Bayern, halt Wert legt, dann ist es halt in der Regel nur dieses, okay, wie viele Aktionen im Spiel, wie viele Fehler, wie viele gut gemacht. So, wenn das halt nicht, wenn du da quasi aus dem Raster rausfällst und zu viele Fehler hast pro Spiel, dann ja, reicht es halt einfach nicht. Und das war bei Nübel jetzt in dieser Saison leider Gottes der Fall. Also da reicht es halt, glaube ich, nicht für dieses absolut hohe Niveau.
Ich möchte dich darauf hinweisen, Sascha, dass diese Folge hier erst am Montag erscheinen wird, nach dem DFB-Pokalfinale. Und wir jetzt aber am Mittwoch vor dem DFB-Pokalfinale aufnehmen. Willst du noch einen Satz sagen, falls er ganz überragend hält im Pokalfinale und ich schmeiß den ganzen vorherigen Respekt?
Nee, genau. Nee, das kannst du ruhig drin lassen, weil ich rege mich ja nur so auf bei Nübel, weil er kann das ja alles. Mhm. Also Stichwort DFB-Pokal im Halbfinale gegen Leipzig, also Stuttgart wäre nicht weitergekommen, stimmt, hätten die nicht Nübel im Tor gehabt. Mhm. Also was der gerade im ersten Durchgang dort gehalten hat, fantastisch. Und das 1 gegen 1, auch diese Schnelligkeit, die er hat im Abdruck, super. Aber ich will das auch gerne mal über 5, 6, 7 Spiele am Stück sehen und nicht immer nur, ja, in den Topspielen wäre eigentlich blöd gesagt, aber auch in den Spielen, sage ich mal, wo es dann vielleicht nicht mehr ganz so, oder die Namen vielleicht nicht mehr ganz so schillernd sind. Er hatte, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Bayern, auch gegen Leverkusen im Winter, das Rückspiel. Also fantastisches Spiel wieder gehabt. Aber, wie gesagt, gerne mal über mehrere Spiele hinweg, dass da keine Fehler dabei sind. Dann können wir da gerne nochmal drüber reden, ob es dann für das ganz hohe Niveau reicht, aber
für die andere Kategorien, die es noch so gibt. Okay, Alex Nübel. Ich denke, alle Stuttgart-Fans werden es zumindest ähnlich sehen, weil die haben die Spiele ja ähnlich genau verfolgt. Und dann müssten wir jetzt ja noch einen Torhüter als Fahrrad kategorisiert haben.
Genau. Kommt aus einem Land, wo, glaube ich, gar nicht so viel Fahrrad gefahren wird, aufgrund des Schnees, nämlich Lukas Radetzky. Mhm. Und auch wie ein Torhüter, also ich habe ja dann immer so gedacht, als ich dann für 11 Freunde auf so ein Saison-Ranking gemacht habe, jede Platzierung sozusagen, dann hatte ich Radetzky erst relativ weit unten, dann dachte ich so bei jedem, okay, Radetzky hat eigentlich keinen großen Fehler gemacht. Dann rutscht er sozusagen immer wieder weiter nach oben, weil es auch wieder im Grunde eine fehlerfreie Saison war und was auch, finde ich, Leverkusen an ihm hat, hat man halt immer gesehen, wenn er nicht im Tor war, also wenn Kovar halt im Kasten stand. Also wenn ich jetzt an dieses Spiel gegen Bayern denke, Champions League Hinspiel.
Ja.
Auch gegen Köln, auch ganz wilde Aktionen manchmal dabei gehabt, dann muss man sagen, auch das ist vielleicht der größte Verdienst, den Xabi Alonso da hatte, neben dem Double in Leverkusen, dass er es irgendwie geschafft hat, dass Lukas Radetzky so dieses Phlegma des Pleiten-, Pech- und Pannenkeepers so abgelegt hat, größtenteils. Also mir fällt keine große Fehleraktion von ihm ein, so.
Nee, tatsächlich nicht. Also mir jetzt gerade spontan auch nicht. Und du, ich weiß ja, dass du da dein Riesendokument hast, so wie ich zu jedem Verein ein einzelnes Dokument habe.
Ja.
Hast du ja wahrscheinlich immer noch deine riesige Liste, da stünde es ja drin. Deswegen, und vor allem bei Radetzky hast du auch diesen Fakt gesehen, worüber wir vorhin schon bei Zentner und auch ein bisschen bei Trapp gesprochen haben. Es spielt eben dann für die Vorderleute dann doch manchmal die Rolle, wer hinter ihnen steht. Und bei Radetzky, da weißt du genau, was du bekommst und vielleicht auch, was du nicht bekommst. Also da sicherst du die Tiefe vielleicht ein bisschen anders ab, als wenn Kovac hinter dir steht. Und er ist einfach eine ganz wichtige Figur bei Leverkusen. Und da würde ich dir schon zustimmen. Ich fand auch, dass Radetzky eine sehr gute Saison gemacht hat und das aber eigentlich in einem schwierigeren Umfeld. Weil es gab zwar, positiv gesprochen, gab es mehr Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, aber negativ gesprochen hat er viel, viel mehr auf den Kasten bekommen in der Saison und ja auch mehr Gegentore kassiert letztlich.
Genau, ja. Und ist ja aber trotzdem gleichzeitig irgendwie trotzdem noch limitierter Torhüter. Also wir wollen jetzt auch, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt der konstanteste und beste Torhüter ist, den die Bundesliga je gesehen hat oder in der Bundesliga diese Saison gespielt hat. Aber mit dem, was er macht, das hat jetzt seit 2 Jahren wirklich Hand und Fuß, muss man wirklich mal sagen. Und das ist, was ich bei Nikolas auch sagte, machst du erstmal keine Fehler. Das ist erstmal die Hauptaufgabe für einen Torhüter.
Aber was fehlt dir dann bei Radetzky?
Ja, das ist es halt. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Eigentlich, er bringt sehr, sehr viel oder fast alles mit. Aber gleichzeitig denkt man sich auch, okay, Radetzky jetzt Top-3-Torhüter, fehlen auch so diese absolut besonderen Momente. Hatte, glaube ich, gegen Leipzig ein sehr, sehr gutes Spiel, das Rückspiel, wo er viele gute Blocksituationen hatte. Und manchmal ist halt ein Ball am Fuß auch so, wo man denkt, okay, vielleicht ein Wackelfuß oder verteidigen hinter der Kette ist auch nicht immer so sauber. Also das sind vielleicht so diese paar Prozentpunkte, wo ich sagen würde, ist jetzt vielleicht kein Top-Top-Torhüter, sondern ist halt so 8 von 10 Punkte. Kann man, glaube ich, so geben.
Okay. Sind wir damit durch mit der Kategorie Fahrrad?
Wir sind mit den Fahrrädern durch, ja. Verkehrswende ist abgeschlossen. Wir erobern jetzt das Weltall mit dem UFO. Weil, Kategorie habe ich gewählt, weil das kann ja, also ein UFO kann ja eigentlich nicht real sein, das gibt's ja eigentlich nicht. So. Da gibt's einen Torhüter wie...
Lass uns die Diskussion besser nicht starten.
Ich freue mich schon auf die Kommentare bei YouTube, ja,
genau. Tito.
ja, und jemand, der eigentlich gar nicht real sein kann, ist eigentlich Peter Gulaschi. So. Ist jedes Jahr wieder ein Phänomen, wie der Typ die Bälle scheinbar magisch anzieht und ja, selbst in so einer verkorksten Leipziger Saison, die der definitiv war, einfach immer noch so die große Konstante ist. Der, ja. Also, trifft immer die richtige Entscheidung auf der Linie, rennt nie irgendwie oder steht nie in einem ungünstigen Winkel zum Ball. Gegen Bremen das 0-0. Womit Leipzig ja überhaupt erst in irgendeiner Form noch diesen Matchball am letzten Spieltag irgendwie hatte. Das holen sie ja auch nur wegen Gulaschi, weil der dort wirklich mehrmals fantastisch gehalten hat. Mhm. So die Szene gegen Duksch in der ersten Halbzeit, als er dort aus 5-6 Metern oder so als Volley abschließt und er den Ball einfach nur, er steht einfach nur. Oh, und das sieht ja manchmal bei ihm immer so unspektakulär aus.
Angeschossen,
ja, Sascha. Angeschossen, so, ja. Aber das gehört einfach, da gehört so viel Arbeit dazu und hätte ich echt nicht gedacht, dass er noch nach seiner Kreuzbandverletzung vor 1,5 oder 2 Jahren nochmal so zurückkommt, also unfassbar der Typ.
Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich glaube, das war in der Sportschau-App den Reporter gehört, der immer bei den Leipzig-Heimspielen auch da ist, leider gerade den Namen nicht parat, und der hat dann allgemein drüber gesprochen, dass ja gerade alles schlecht ist bei Leipzig, da hat er ja auch durchaus recht und meinte dann, ja, und es wird jetzt auch einfach Zeit, dass Van de Voort Gulaschi ablöst im Tor, und ich weiß nicht, dass ich mir auch dachte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich jetzt nämlich auch nicht sagen könnte, was mich an Peter Gulaschi gestört hätte in der Saison. Klar ist er nicht derjenige, du hast ja vorhin die Top-Geschwindigkeit der Torhüter zitiert, also er ist jetzt natürlich nicht derjenige, der irgendwie Usain Bolt beim Brötchenholen überholt, aber muss er auch nicht, weil die haben superschnelle Innenverteidiger und ist ja bisher, also so oft kommt es ja gar nicht vor, dass er dann rauskommen müsste. Deswegen frage ich mich auch, welche Rolle Van de Voort dann wirklich spielen wird. Den hat man ja auch ein paar Mal gesehen. Und da war er aber eher so, also würde ich jetzt mal als These in den Raum stellen, eher so ein bisschen wie Robin Zentner, so ein bisschen drüber in manchen Aktionen, oder?
Mhm. Und auch was dann so auf diese Reaktion nach Schüssen oder sowas angeht, wo vielleicht die Verteidiger vorher gepennt haben, oder dieses Emotionen zeigen, ne, danach, nach solchen Paraden oder so. Peter Gulaschi, das finde ich auch mal ein sehr gutes Gespür dafür hat, wann muss er jetzt mal die Vorderleute aufrütteln und wann muss er sozusagen einfach nur sagen, hey Jungs, kommt, weiter geht's, Ball gehalten, konzentriert euch jetzt auf diese Ecke und so, ne? Auch eine Qualität, die man auch mit zunehmender Spielerfahrung sicherlich auch bekommt. Bei Van de Voort gebe ich dir recht, also ich sehe ihn auch in vielen vielen Momenten noch gar nicht so konstant wie so ein Gulaschi. Noch gar nicht so konstant, um jetzt auch in so einer verunsicherten Leipziger Mannschaft da reingeworfen zu werden. Muss dann wahrscheinlich noch so ein oder zwei Saisons abwarten, bis sich die Mannschaft da vielleicht wieder stabilisiert hat. Jetzt aber in der nächsten Saison sehe ich ihn jetzt auch noch nicht im Tor stehen, wenn es dann Umbruch geben sollte in Leipzig.
Peter Gulaschi, der fünftälteste Torhüter der Liga, aber bei weitem eben nicht der schlechteste. Ist er das einzige UFO?
Nein, also wir müssen natürlich noch über Olli Baumann sprechen.
Olli Baumann ist ein UFO.
Ja, weil er so gut ist. Es kann doch nicht sein, dass so ein Torhüter in Hoffenheim spielt. Es tut mir leid. Was ist das denn? Gut,
das sagt sich Christian Streich auch seit 10 Jahren.
Ja, also auch wieder die meisten Großchancen vereitelt, 38,5%. Und er hat, glaube ich, nur 2 Elfmeter gehalten. Also wir reden jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt ein gutes Näschen wie Basel gehabt hat vom Punkt. Also er hat einfach keine Schwächen so im ganzen Spiel. Ich beobachte ihn jetzt auch schon seit einigen Jahren und auch mit Torwarttrainer-Kollegen, die da jetzt oft im Umfeld von Zuzenhausen unterwegs sind, wo das Trainingszentrum der TSG ist, also die das beobachten, also meint dann auch, das ist unfassbar in jeder Trainingseinheit, wenn die so kleine Spielform machen, bei jedem Schuss immer das Gesicht zum Ball, dreht sich nicht weg, ist da wirklich immer, will jeden Ball halten, das muss wohl sehr, sehr beeindruckend sein, was der Mann für ein Arbeitsethos hat, in jeder Trainingseinheit dahin zu gehen, also und das wird in Hoffenheim, was soll das? Also wir haben jetzt hier irgendeine Weltklasse-Torhüter und keinen Juckt seit Jahren und jetzt hat endlich mal ein Bundestrainer den Mut, auch ihn da auch mal zwischen die Pfosten zu stellen und man sieht ja auch sofort, dass er da gar keine Anpassungsprobleme gehabt in den ganzen Spielen gegen Italien und die Niederlande.
Aber war das nicht süß, wie auf einmal 90% von Fußball-Deutschland gesehen haben, oh, das ist ja ein guter Torhüter.
Naja.
Und die anderen 10% endlich ihre Genugtuung hatten. Das sagen wir doch schon seit Jahren, aber niemand hört uns zu.
Es ist wirklich so. Also, ja. Einfach überragender Torhüter. Und wir hat auch schon brutal viele Spiele gemacht. In dieser Saison hat leider das eine oder andere Mal verletzt, ne, oder halt dann die Kopfverletzung gehabt. Weswegen er nicht ganz so diesen Nimbus vielleicht hatte jetzt, wie in den letzten Jahren, dass er da Hoffenheim im Alleingang gerettet hat, aber kam schon wieder sehr, sehr, sehr nah daran, dass Olli Baumann da einen großen Anteil hatte am Hoffenheimer Klassenerhalt.
Ey, auf jeden Fall. Also, wenn du mich fragst, hat er da eine sehr, sehr große Rolle gespielt und ich glaube, es war auch extrem wichtig und deswegen auch kein Zufall, dass er so schnell wieder zurückgekommen ist, weil du ihn eben einfach brauchst. Also, deswegen, ja. Ja, Olli Baumann, ich meine, das gehört zum Royal inzwischen fix dazu, dass der hier gelobt wird und dass wir hier darauf hinweisen, dass es eigentlich unglaublich ist, was für ein guter Torhüter er ist und das eben so ein bisschen unter dem Radar durchläuft. Jetzt war er mal ein bisschen mehr auf dem Radar. Mhm.
Ja, und einer, der jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger auf dem Radar sein wird, ist Manuel Neuer, den ich auch als UFO mit bezeichnen würde, weil es also nach wie vor unfassbar ist, was er halt mit Ball am Fuß macht. Also das ist, auch wenn Jonas Obig das auch sehr gut gemacht hat, so mit Woche für Woche sich da gesteigert hat. Mhm. Aber so die Art und Weise, wie Neuer das nach wie vor hinten aufzieht, die Bälle direkt spielt, ohne dass die Gegner da irgendwie ins Pressing kommen, das ist so nach wie vor seinesgleichen. Und ich glaube, das weiß man da wirklich auch erst zu schätzen, wenn es eben nicht mehr da ist. Klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist schon ganz groß.
Ja, ich muss sagen, ich war in der letzten Saison ein bisschen neuer, kritischer, weil ich eben die anderen Dinge gesehen habe, das nach hinten pendeln der Arme, dann manchmal auch eine nicht perfekte Abdeckung des Tores, fand ich, wenn Stürmer aus einem Winkel gekommen sind, also wenn sie eben nicht zentral auf ihn zugelaufen sind. Aber du kommst eben zum einen aus dieser Sicherheit im Spielaufbau, an der kommst du nicht vorbei und die ist halt wichtig für Bayern, weil das ist eine von ganz wenigen Achillesfersen, wenn sie hoch gepresst werden. Und das Zweite muss ich auch sagen, er ist jetzt zwar nicht derjenige, der die knackige Zitate gibt, aber er spricht logischerweise als Kapitän eigentlich immer in der Mixed Zone oder Kapitän zusammen mit Kimmich, aber Neuer gibt eigentlich immer Statements ab zu spielen, egal wie es gelaufen ist. Und da habe ich schon immer so den Eindruck gehabt, also wie gesagt, das ist alles nicht zitierfähig, weil es alles viel zu langweilig ist. Also klar, der haut da keinen raus, um es jetzt mal so zu sagen. Aber ich habe das jetzt schon so oft erlebt, dass ich mir wirklich einfach sicher bin, der redet mit seinen Mitspielern genauso, vielleicht nur ein bisschen lauter halt manchmal während des laufenden Spiels. Und ich glaube, da, auch das gibt dir einen totalen Rückhalt, weil er eben einfach total klar ist, auch sehr von sich überzeugt, manchmal ein bisschen zu sehr. Mhm. Also ich habe mal mit ihm über ein Gegentor gesprochen, das war gegen Leverkusen, glaube ich. Da hat Upamecano, es sah so aus, als ob Upamecano das eine Eck zumacht. Und für mich ist Neuer viel zu früh nach unten gegangen. Und dann wurde er nämlich so halb überlupft. Und das lag aber auch ein bisschen daran, dass halt Upamecano das Eck doch nicht komplett zugemacht hatte. Und also er hat das nicht so gesehen. Er fand, dass er da alles ganz perfekt gemacht hat. Und die Frage war schon ein Affront, das habe ich deutlich gemacht. Aber das zeichnet ihn ja auch wahrscheinlich aus. Aber diese Ruhe, das finde ich echt bemerkenswert. Und inzwischen, also wie gesagt, man braucht da nichts von zu zitieren von dem, was er da sagt. Aber irgendwie interessiert es mich dann doch immer, wie jetzt quasi die Innensicht des FC Bayern auf das Spiel ist. Weil die kriegst du nämlich über Manuel Neuer. Weil Kimmich und Müller und die anderen, die dann manchmal in der Mixzone stehen bleiben, die machen immer so ein bisschen Show. Und die werden auch schon ganz anders gefragt von den JournalistInnen, das muss man auch sagen. Und bei Neuer, da kriegt man, glaube ich, immer genau das, wie er es denkt. Und das ist dann sehr Bayern-positiv. Aber auch nicht komplett unkritisch. Also er sagt schon auch, wenn er mit was nicht zufrieden ist. Mhm. Also ist
interessant auf jeden Fall. Ja.
Ich verstehe wirklich, warum die auch sich nicht von ihm lösen können, jenseits eben von dem Sportlichen. Weil ich glaube, dass der eine ganz große Rolle spielt in der Kabine. Mhm. Auch wenn das manche Bayern-Fans nicht so gerne hören wollen. Aber es ist definitiv so.
Ja. Zu seiner Torhüter-Technik würde ich ganz kurz noch abschließend sagen wollen. Das ist überhaupt gar nicht in irgendwelchen Leitlinien vom DFB drin, was er die ganze Zeit macht, obwohl er auf sämtlichen Plakaten irgendwie immer auftaucht. Ne? aber er hat halt einfach so seinen eigenen Weg da gefunden, sich auf Schüsse vorzubereiten, in Aktionen reinzugehen, die jetzt vielleicht auch für andere Torhüter gar nicht so erstrebenswert sind vielleicht. Würden. Ja, genau, oder funktionieren, ja, genau, weil er einfach, er ist ja auch ein Top-Athlet. Mit fast 40 jetzt steht er immer noch voll im Saft, so, das ist ja auch ein Hühne. Das sieht man manchmal in den TV-Bildern gar nicht so, aber es ist schon krass, was er trotzdem noch für eine Dynamik, was er noch für so einen Schwung mitbringt, auch in dem Alter. Also, und mit dieser Verletzungsakte, muss man auch dazu sagen, ne? Das ist schon beeindruckend und ja, die Technik, kann man immer kritisieren, mache ich auch immer ganz gerne, weil es auch oftmals ganz gut zur Veranschaulichung ist, aber man sollte trotzdem nicht vergessen, dass die Torhüter auch einen Grund haben, warum sie auch mit dieser Technik jetzt da spielen, wo sie spielen, nämlich Bundesliga oder sogar Weltmeisterschaften gewonnen haben. Mhm.
Ja, andererseits ist natürlich das die Frage, wie lange das jetzt noch auf dem Niveau weitergeht, er ist jetzt 39 Jahre alt, ist schon eine valide, finde ich, weil zum Beispiel 33. Spieltag gegen Gladbach, bei dem sie ja dann auch die Meisterschale bekommen, da erzählt er dann danach, ja, er hat was in der Wade gespürt. Und dann alle, ja, die, an der sie sich verletzt haben, nee, die andere. Und da habe ich mir schon, und da habe ich mir schon gedacht, und er meinte irgendwie so, ja, bei einem langen Pass hat er das gespürt. Und er dachte, und dann hätte er sich gedacht, na, hoffentlich muss ich heute nicht nochmal oft raussprinten, weil sonst wird das ein bisschen schwierig. Aber auswechseln lassen hätte ich mich jetzt deswegen auch nicht müssen. Und einen Sprint hat er nämlich dann sogar noch gemacht. Das war das, wo Robin Hack auf ihn zugekommen ist. Ja. Wo Robin Hack dann, oder nee, Schwanterer kommt mit viel Zeit auf Neuer zu und schießt halt dann ohne zu zielen, Neuer an die breite Brust. Aber da dachte ich mir dann schon,
gut
gehalten. Ja, er hat tolles Stellungsspiel, nicht runtergegangen. Super Technik, steht bestimmt so in den DFB-Leitlinien, habe ich gerade gelernt. Nee, aber da habe ich dann schon drüber nachgedacht. Also auf der einen Seite fand ich's gut, dass er es so offen erzählt hat, weil das ist ja auch nicht immer der Fall. Aber das sind halt so Zipperlein, die häufen sich jetzt einfach. Und ein bisschen ein Gamble war das schon auch, den er da begangen hat. Ist halt dann vielleicht nicht mehr so wichtig an dem Spieltag, an dem du auch mit dem Unentschieden noch Meister geworden wärst. Aber da dachte ich mir dann auch so, naja, also das sind jetzt dann schon Anzeichen davon, dass es vielleicht langsam irgendwann mal vorbei sein könnte. Also bereite dich mal lieber seelisch drauf vor, Sascha.
Sollten wir alle wahrscheinlich.
Ich glaube, da ist das Leiden unterschiedlich verteilt über Deutschland. Aber das wollen wir jetzt nicht
aufmachen. Nee, bitte nicht. Nächstes UFO kommt aus Dänemark, Frederik Rønnow. Es ist wieder fantastisch zu sehen gewesen, wie er sich so am eigenen Schopf wieder rausgezogen hat aus seiner doch schwierigen Hinrunde oder schwierigen ersten, also so bis Dezember war es manchmal schon sehr durchwachsen bei ihm, finde ich. Aber dann eigentlich, als dann Baumgart wieder da war, vielleicht könnte man Renault deswegen auch eher Richtung Fahrrad mitstellen wieder. Aber ich lasse ihn jetzt einfach als UFO drin. Ja, weil er schon einfach sehr, sehr guter Torhüter ist für so ein Abstiegskampfteam. Also fängt brutal viele Flanken ab. Ja, auf der Linie eh super. Tolle Beinarbeit, also bessere Beinarbeit wahrscheinlich als Tommy Cash. Wer ihn kennt, den isländischen ESC-Beitrag. Also
ich musste jetzt ganz schön lange überlegen.
Ich habe es gesehen.
Aber ich habe gleich das Liebe wieder. Ich hätte jetzt auch gerne Espresso Macchiato.
Ja. Also bei Renault einfach fantastischer Torhüter. Dann auch nicht das erste Mal, dass wir ihn jetzt hier lobend erwähnen. Mhm. Weil es einfach ein Torhüter ist, der großen Spaß macht. Der auch, obwohl er jetzt, sag ich mal, eher so ein spektakulärerer Torhüter ist, so in seiner ganzen Art und Weise, wie er Bälle pariert, trotzdem einer, der ein sehr sauberes Stellungsspiel hat. Also er lebt es quasi nicht nur von seiner Dynamik, sondern lebt eben auch von seinem Stellungsspiel. Und das ist schon eine feine Sache bei ihm wieder gewesen, dieser Saison, so im zweiten Halbjahr.
Und Renault, wie ein richtig gutes UFO, fliegt halt auch oft unter dem Radar.
Ja, ganz genau. Und hat, sorry, wenn ich jetzt einen Punkt noch anmerke, Union natürlich aufgrund der Verteidiger nur ein Gegentor nach Ecken kassiert in dieser Saison. Aber gleichzeitig hat er auch 13 Ecken abgefangen. Also 7 gefangen, 6 gefaustet. Schon eine sehr, sehr gute Quote bei ihm.
Das sieht man gar nicht mehr so häufig. Liegt das an den Eckenschützen oder an den Torhütern?
Dass die gefangen werden?
Ja, oder generell, dass die Torhüter da involviert sind bei Ecken. Mhm. Ich meine, viele kommen natürlich inzwischen auf den ersten Pfosten so, dass der Torhüter quasi raus ist aus dem ganzen Spiel. Aber so oft, bis so auf so ein paar Zentner gefaustete Dinger, habe ich gerade gar nicht so viel vor Augen.
Er hat 12, Robert Zentner hat 12 Ecken gefaustet in dieser Saison. Von 17.
Ja, sag ich doch. Kein Wunder, dass ich das gerade vor Augen habe.
Ja, ja. Aber das ist ja auch eine Qualität, ne? Zu wissen, jetzt, wenn ich an Thomas Dähne denke zum Beispiel, der so Einwürfe ab und zu mal versucht hat zu fangen gegen St. Pauli oder gegen Freiburg war es, glaube ich, auch, als er versucht, so eine Ecke zu fangen und dann eben auch Mitspieler, Gegenspieler, wer auch immer ihn da behindert hat, dann faust du den Ball halt weg. So, wenn Körperkontakt ist, versuche ich dann auch im Torwarttraining meinen Kids dann irgendwie auch mal beizubringen, sobald Körperkontakt ist, egal was, faust du den Ball weg, geht auf Nummer sicher. Im Zweifel pfeift der Schiri eh nicht. Gerade im Amateurbereich vor allem nicht, wo die Schiris dann meistens ja irgendwo rumsteht, aber nicht dort, wo es wichtig ist.
Das ist ein anderes Thema. Ja, also Frédéric Renault, eine zweigeteilte Saison, aber eben am Ende wieder auf dem Niveau, das er hatte und definitiv auch Teil der langen Ungeschlagen-Serie, die da Union hatte.
Ja. Letztes UFO, wahrscheinlich der größte Streitpunkt zwischen uns beiden jetzt, Finn Dahmen ist es. Ach, wo ich wirklich sagen muss, fantastische Saison, genau die Punkte, die er letztes Jahr nicht so gut gemacht hat, oftmals eben Raumverteidigung, ne? Verteidigung von Pässen in die Tiefe, wo er oftmals sich falsch entschieden hat oder zu ungestüm rausgegangen ist, wo er dann auch den ein oder anderen Elfmeter da verursacht hat, in dieser Saison deutlich besser und hatte auf jeden Fall seinen Anteil so an diesen über 600 Minuten ohne Gegentor. Also das war jetzt nicht nur so, dass da Augsburg gut verteidigt hätte, sondern er hatte da auch einige ganz starke Paraden wie gegen St. Pauli dabei.
Ja. Warum solltest du dich da mit mir streiten müssen? Ich habe ganz oft an dich gedacht, Sascha, weil ich in der Saison zum ersten Mal so richtig verstanden habe, woher die Begeisterung für Finn Dahmen kommt. Weil ich habe natürlich immer schon auch gesehen, dass der sehr gute Anlagen hat und dass er auch für sein Alter eine sehr hohe Ruhe und eine sehr gute Entscheidungsfindung hat. Und die Saison war absolut brutal. Also das war eine monstergute Saison von Finn Dahmen. Und also, ich wollte gerade fast sagen, alles bei Augsburg, das ist ein bisschen viel, aber sehr viel des Augsburger Erfolges hing mit Finn Dahmen zusammen in der Saison. Ja. Also da bin ich absolut deiner Meinung und da bin ich eben auch gespannt, wohin sich das entwickelt, weil er hat ja offensichtlich diesen Konkurrenzkampf mit Labrovic gebraucht. Und ich fand das auch nachvollziehbar, dass man eben einen anderen Torhüter geholt hat und wer dann startet, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, kam da ja auch noch eine kleine Verletzung mit dazu. Bei
Dahmen hatte, glaube ich, irgendwie Blinddarm-OP, nee, es war Atobolu am Anfang, irgend sowas, genau.
Da war auf jeden Fall, sowas. Auf jeden Fall war, genau, deswegen stand Laborovic erstmal im Tor und hat keine Fehler gemacht und dann ist es ja quasi das Los des Torhüters, der nicht im Tor steht, dass man dann erstmal warten muss. Aber als er dann kam, hat er eben nicht überdreht. So wie manche andere Torhüter, über die wir jetzt gesprochen haben. Und ich muss auch sagen, Finn Dahmen war für mich einer der besten Torhüter in dieser Saison. Aber halt lustigerweise gemeinsam mit Robin Zentner und Nikola Vasil. Ist
ja doch schön. Und bei Labrovic muss ich sagen, er hat mir gar nicht so, also ich fand ihn gar nicht so schlecht. Auch so ein bisschen dieses Grabara-Phänomen hat jetzt eigentlich wenig krass falsch gemacht, außer das Spiel gegen Kiel. Das hat ihn so ein bisschen das Genick gebrochen, glaube ich, weil es auch das letzte vor der Winterpause war. Aber hatte trotzdem auch seine Top-Spiele dabei. Gegen Bayern war er sehr gut, gegen Frankfurt auch ein Riesenspiel gemacht, wenn ich mich da bei dem Sieg nochmal zurückerinnere. Aber er war jetzt auch nicht dieser Torhüter, der der Mannschaft darüber hinaus noch irgendwas groß gegeben hat. Also ich fand da Finn Dahmen im Spielaufbau, also er wurde, glaube ich, deutlich öfter nochmal angespielt, so, glaube ich, 2 Pässe mehr pro Spiel durchschnittlich hat er bekommen oder gespielt auch. Ist einfach, glaube ich, der Verein, bei dem man am meisten oder mit am ehesten gesehen hat, was für einen Impact so ein Torhüter haben kann. Und wie du schon sagst, wie es jetzt weitergeht bei Finn Dahmen, also mein Hot Take, den ich da schon seit einiger Zeit mit mir rumtrage, ist, dass wenn Nübel in Stuttgart gehen wird, dass sie am ehesten Finn Dahmen holen sollten, weil der, glaube ich, am besten dort reinpasst mit seiner Spielweise, mit seiner guten fußballerischen Anlage. Bringt auch wirklich eine sehr breite Palette einfach mit, auch was die Torverteidigung angeht. Deswegen wäre, glaube ich, so der Torhüter, den man auf dem Schirm haben sollte, so als Bundesligist aus dem oberen Segment.
Würdest du sagen, Finn Dahmen ist nach Manuel Neuer der Torhüter mit den besten Anlagen, wenn es eben um Spiel mit Ball am Fuß geht? Oder gibt es noch jemanden, der dir besser gefällt noch?
Ich muss gerade überlegen, wen haben wir denn? Also, ja, Jonas Urbig macht es eigentlich auch zu gut, muss man sagen. Mit Ball am Fuß ist ein Zetterer eigentlich auch überdurchschnittlich für die Liga, muss man sagen, hat dafür andere Probleme. Aber
Jonas Urbig findest du wirklich so gut wie Finn Dahmen schon? Weil, also ich finde, bei Jonas Urbig gab es eine Entwicklungskurve in den Spielen, aber gerade am Anfang waren da schon manchmal ungenaue Pässe mit drin. Vor allem hat er eben das gemacht, wo man dann wieder gesehen hat, was Neuer so gut macht, nämlich wenn Neuer den Ball flach ins Mittelfeld prügelt, dann kommt er aber auch an. Ja. Ansonsten macht er es nicht. Und Urbig hat es zweimal gemacht und zack, genau in den Fuß des Gegenspielers. Und man dachte sich, ach, stimmt. So kann es ja auch gehen.
Genau, also so diese Risikoabschätzung ist bei Van Damme wahrscheinlich aufgrund des Alters und der Spielpraxis ja nochmal ein bisschen höher einfach. Und weil er vermutlich auch aus dem ersten Jahr seine Schlüsse gezogen hat, ne, die er da gespielt hat und eben wahrscheinlich auch diesen Konkurrenzdruck einfach mal gebraucht hat, um sich seinen Platz wieder zu erkämpfen. Also, aber es gibt trotzdem wenig Torhüter, die besser sind als Finn Dahmen, so nach Manuel Neuer, was das Fußballerische angeht, was auch den Mut angeht. Ich würde ihn gerne mal bei einer Mannschaft sehen, eben wie Stuttgart, die halt wirklich auch mal versuchen, hinten rauszuspielen und nicht, ja, wie auch.
Ja. Da könnte er richtig glänzen. Ich würde so gerne Finn Dahmen auch mal in einem höheren Rhythmus sehen. Also das, klar, kommt er jetzt nicht so über die Körperlichkeit wie die Bagger, über die wir vorhin gesprochen haben. Und trotzdem glaube ich, mich zu erinnern, dass du das auch bei Nübel gesehen hast, dass quasi in diesen englischen Wochen das einfach zehrt und es einfach schwieriger ist, sich in Schlussphasen zu konzentrieren. Stuttgart hat ja oft so spät noch Gegentore kassiert und damit Spiele aus der Hand gegeben. Und das würde ich total gerne mal bei Finn Dahmen sehen, weil da habe ich überhaupt gar kein Gefühl für. Es kann sein, dass der genauso gut und konstant ist und dann ist er aber auf einem Schlag ein Top-5-Torhüter in der Bundesliga. Und dann müssten da nicht nur Stuttgart drüber nachdenken, sondern auch Leverkusen. Zum Beispiel der BVB.
Genauso eine Mannschaft, ja. Absolut. Also das Potenzial bei ihm ist wirklich brutal. Also auch im 1 gegen 1 der beste Torhüter in der Bundesliga für mich. Also was der für ein Timing hat im 1 gegen 1, was der auch für eine Flexibilität hat gegen Sané, glaube ich, in dem Rückspiel gegen die Bayern, hält er auch einen Ball riesig. So, Sané ist irgendwie alleine auf weiter Flur, läuft auf dem 16er drauf zu. Er verschafft sich Tiefe, geht maximal weit nach hinten, so wie es bei Vasil vorhin auch hatten. Geht dann im richtigen Moment wieder nach vorne, um diesen Druck auszuüben wieder. Also, und das halt gegen den Sané, der ja auch schon sehr, sehr viel gesehen hat in seiner Karriere. Das,
das sah aus wie ein sicheres Tor, die Aktion.
Unfassbar, der Typ. Also das ist schon, ich würde ihn gerne bei einem Verein sehen, der ein bisschen höher spielt in der Liga und vielleicht ein bisschen andere Ambitionen hat, hinten rauszuspielen aus dem Spielaufbau heraus.
Ja, geht mir ähnlich. Oder St. Pauli, weil dann würde er mit Hauke Wahl zusammenspielen und dann hätten wir die Damenwahl in der Verteidigung.
Ach, stark.
Würde mir natürlich gefallen.
Stark. vorbereitet oder war der nicht vorbereitet?
Nein, natürlich nicht. Denkst du, ich sitze hier vor und überlege mir heute. Ich habe doch gesagt, ich komme blank hier rein. Also,
einfach jetzt. Nur auf den Zettel einfach stehen, Damenwahl.
Ja, genau. Ganze Zeit drauf gewartet. Nein, nicht vorbereitet. Aber das war jetzt unser letztes UFO, hast du gesagt.
Das war das letzte UFO, genau.
Welche Kategorie fehlt denn jetzt noch?
Wir haben noch zwei oder anderthalb. Also einmal ist das Dreirad. Für die Kinder sozusagen, denn es sind die beiden jüngsten oder drei jüngsten Torhüter, Obig, Atobolu und Kawa Santosch. Ja, die auch durchwachsene Saisons jeweils hatten. Also Kawa Santosch hatten wir vorhin schon abgefrühstückt, den müssen wir da, glaube ich, nicht mehr groß mit nennen. Bei Obig war es wirklich ja so dieses von Spiel zu Spiel einfach gesteigert bei ihm. Ne? Dann am Anfang hat man wirklich noch gesehen, so dieses Spiel bei Bayern, das ist ihm noch nicht ganz so, ist noch nicht ganz so warm mit geworden. Hinten rausspielen, da kam dann eher mal der lange Ball auch Richtung Mittellinie oder Seiten aus. Aber wie gesagt, von Woche zu Woche hat man da wirklich so eine Steigerung gesehen. Und mir auch sehr, sehr gut dann gefallen, wie er dann auch gegen Heidenheim auch seine Momente hatte, wo er auf der Linie dann sehr gut gehalten hat. Was ja wirklich so ein typisches Spiel war, wo jeder sagt, das ist ein Bayern-Spiel, du spielst die ganze Zeit nach vorn, hast nichts zu tun, da kommt diese eine Situation und dann hält er gegen Conte dort wunderbar, taktisch ganz hohe Schule und technisch ganz fantastisch auch gemacht, also hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Wie
gefällt dir bei Obig die Strafraumbeherrschung?
Noch gar nicht so viel gesehen. Ich glaube, du willst auf diese Union-Szene hin, ne? Oder?
Ja,
weil das wurde ihm immer so ein bisschen negativ ausgelegt, wo ich mir dachte, boah.
Ja, naja, gut, war schon ein Fehler, fand ich. Also, ja,
aber passiert halt. Ball war, glaube ich, noch leicht abgefälscht, wenn ich da sehr wohlwollend bin, aber.
Nee, mir geht's eher darum, dass, also, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Flanken gegen Bayern, bei denen der Torhüter rauskommen muss, weil du in der Regel eben da Kim Upamecano oder Dyer hast und die regeln das schon. Also, du musst da nicht rauskommen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass Manuel Neuer eine größere Präsenz im Strafraum hat, dass du den häufiger mal siehst und dass der zum Beispiel auch gerade bei Pässen von der Grundlinie ist Manuel Neuer ja manchmal super aggressiv, um den Rückpass zu verteidigen. Fast schon zu aggressiv, so dass man sich denkt, ja, also, jetzt hätte man aber auch einfach aufs Kurzeck schießen können. Glück für dich, dass es der Stürmer nicht gesehen hat. Und bei Obig habe ich das Gefühl, dass das noch nicht so da ist, aber es gab auch wirklich nicht viele Szenen. Also das ist jetzt wirklich nur so ganz subtil.
Ja, also mir sind auf jeden Fall noch die Szenen aus dem Champions League-Rückspiel gegen Leverkusen noch so im Kopf, wo die Flank oder die Ecken waren es ja eher. Halt Leverkusen jedes Mal zum Tor hingezogen,
ja, stimmt.
Und da ist er ja wirklich so sein Mann gestanden und ist ja wirklich oft in die Bälle rein, oft auch gefaustet, also hat mir auch sehr gut gefallen, was auch nicht selbstverständlich ist. Ich meine, der Typ kommt irgendwie von der Bank vom ersten FC Köln. Also spielt auf einmal gegen Leverkusen in dem Champions League Achtelfinale.
Hallo, der ist Doppelmeister.
Der ist Doppelmeister, genau. Ja. Das ist krass.
Erste deutsche Spieler, der Meister in beiden Ligen in einer Saison geworden ist. Nicht schlecht.
Ja. Und ich finde es auch jetzt gut, er hat ja, glaube ich, 8 Spiele jetzt in der Bundesliga gemacht, dass es erstmal kurz Pause ist. Dass er das erstmal für sich verarbeiten kann. Das hat man auch bei Kawa Santosch dann gesehen. Der braucht junge Torhüter, da prasselt sehr viel auf dich ein, dass dann erstmal diese Zeit für einen selbst genommen wird, wo man das alles erstmal aufarbeiten kann und sich das für sich selber auch mal einordnen kann, was jetzt überhaupt alles abgegangen ist so in den letzten Wochen.
Aber wirklich, ja, das war wirklich sehr viel bei Jonas Urbig. Und bevor wir gleich länger über Noah Atubolo sprechen, lass doch noch Thiago Cardoso machen. Der war ja so die Entdeckung. Das war der kurze Moment, in dem sich Borussia Mönchengladbach nochmal gefühlt hat in der Saison. Das letzte Mal wahrscheinlich.
Ist das so?
Ja, doch.
Es tut mir leid an alle Gladbach-Fans an der Stelle.
Ich habe das Gladbach-Segment schon aufgezeichnet und so arg viel besser wurde es tatsächlich nicht. Und vor allem, man hatte damals den Eindruck, also das war natürlich ein großes Thema, dass er dann ins Tor durfte, / musste, als eben spielt er normalerweise, glaube ich, in der Regionalliga und ist Torhüter, zweiter Torhüter von Luxemburg, von der Nationalmannschaft. Und gleichzeitig hattest du aber den Eindruck, nicht nur nach Schlusspfiff, wo ihn alle gefeiert haben, weil er, glaube ich, sogar zu null gespielt hat, sondern es waren alle ein Stückchen konzentrierter, ein Stückchen mehr darauf aus, die klare Klärungsaktion zu machen. Und ich habe da mit Lisa Tellers im Gladbach-Schwerpunkt tatsächlich drüber gesprochen und wir beide waren uns einig, eigentlich hätte man allein deshalb vielleicht Cardoso drin lassen sollen, weil das nämlich genau das war, was der Gladbacher Abwehr immer gefehlt hat, diese Dringlichkeit in allen Verteidigungsaktionen.
Ja, guter Punkt. abgesehen davon war er, ist er ja trotzdem ein gut ausgebildeter Torhüter, für den auch genau das Gleiche gilt nach diesen vielen Highlights-Spielen. Natürlich ein bisschen weniger als jetzt bei Urbeck oder Santos. Aber auch da erstmal gut, dass er jetzt diese Pause wieder hat, wieder raus aus dem Scheinwerferlicht kommt, dann jetzt wahrscheinlich im Sommer irgendwie verliehen wird oder sowas, ne, zu einem ambitionierteren Team, was vielleicht dritte oder zweite Liga spielt. Hatte gegen Freiburg hatte der eine Szene gegen Adamu, glaube ich. So ein Schuss aus der, schon im 16er, aber so seitlich im 16er, wo er den Ball dann, wo er so super seitlich rüber verschiebt, top in den Stand kommt und genau dieses macht, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Entlasten. Also zieht er das rechte Bein eigentlich weg und drückt sich noch so leicht mit dem ballfernen Bein ab. Also das war eine super Szene. Ja, guckt euch am besten mal an, wenn ihr die Szene irgendwie findet. Sehr, sehr gut. Also das war wirklich taktisch, technisch Weltklasse-Parade. So, wenn sie vielleicht nicht so übel spektakulär aussah, aber so wie er in die Position kommt, wie er es dann noch ausführt, in die Streckung kommt, sehr, sehr stark. Und ja, kann man nur hoffen, dass das dann in Zukunft für ihn auch so weitergeht. Und das ist ja auch so eine Sache, die sich ja bei Gladbach auch durchgezogen hat. Es gab selten waren die Tore ein wirkliches Problem bei Gladbach. Also es gab viele Probleme, aber die Tore waren jetzt mit wenigen Ausnahmen ein wirkliches Problem. Also da, das ist ja schon seit Jahren, also ob das jetzt halt früher dann noch Jan Sommer war oder so, ne? Das ist einfach, glaube ich, eine sehr, sehr gute Arbeit, die da geleistet wird in Gladbach.
Aber wirklich. Und er ist einfach wahnsinnig jung. Als die WM 2006 angepfiffen wurde, da war er 2 Monate alt. Autsch.
Ja, ich bin jetzt auch 29, ne? Ich denke auch jedes Mal, mein Gott,
wie jung sind die
bitte? Ja, wirklich,
Sascha,
ja,
bitte.
Ja, komm.
Ich bin 40 geworden in diesem Jahr. Ich bin älter als Manuel Neuer. Wenn ich über Manuel Neuers körperlichen Verfall rede, dann rede ich eigentlich über mich, der morgens nicht mehr aus dem Bett kommt.
Ja, aber ich würde jetzt auch bei Bayern, würde ich wahrscheinlich noch mehr als ein Jahr Vertrag bekommen, aber mit über 30 kriegt man maximal noch ein Jahr.
Wenn das deine einzige Sorge ist, dass du jetzt bei Bayern keinen längeren Vertrag mehr bekommen würdest,
dann lebst du. Ich habe ja nicht gesagt, welcher Sportart.
So, ja, gut. Du, bei den Keglern, da verpflichten die langfristig, da musst du aber liefern.
Da muss ich liefern, ja.
Ja, ja, wirklich, da sind sie sehr ambitioniert. Aber sie suchen gerade wieder für die Schach- und die Handballabteilung. Ich kriege das immer mit, weil die Zwillinge auf eine Schule hier im unmittelbaren Nähe zum FC Bayern gehen.
Ah ja.
Und da wird dann immer angeworben und dann merkst du wieder, okay, da brauchen sie mal wieder ein paar Leute.
So. Ja. Atubolu.
Atubolu. Was war das für eine Saison für ihn?
Eine bessere Saison als letzte Saison, auf jeden Fall, weil er in allen Bereichen konstanter war, wie ich finde. Und das hängt zu großen Teilen, glaube ich, damit zusammen, dass er nicht diese hohe Schlagzahl einfach an Spielen hatte. Letzte Saison, erste Bundesliga-Saison plus Europa League gespielt, eigentlich nie Zeit gehabt, irgendwas aufzuarbeiten, vielleicht noch im Torwarttraining dann nochmal in die Tiefe zu gehen und da an Problemen, die aufgetreten sind, sei es jetzt in der Raumverteidigung, sei es bei Fernschüssen, die es sehr, sehr oft in der letzten Saison gab, das irgendwie aufzuarbeiten. Und das merkt man halt jetzt, dass er diese Doppelbelastung einfach nicht mehr hatte, unter der Woche Zeit hatte, um mit seinem Torwarttrainer-Team dort dran zu arbeiten an vielen Sachen. Also Fernschüsse gab es jetzt in dieser Saison weniger. Aber es gab sie trotzdem noch, haben sie vorhin schon gesagt, gegen Frankfurt. Ein so ein Ding, aber es ist deutlich weniger geworden und also diesen Ruf, der manchmal so ein bisschen vorauseilt, dass er so ein kleiner Fliegenfänger ist, auch wie in der letzten Saison auch so, finde ich, hat er zu großen Teilen widerlegt.
Haben das wirklich Leute so krass gesagt? Das war
ja Überhöhung. Ja, ja, also auf Twitter liest man halt so ab und zu mal was. Ja, mei.
Merkst du selbst.
Was soll ich dazu sagen, ja.
Aber wo würdest du sagen, liegen gerade seine Stärken und an welchen Schwächen muss er noch arbeiten?
Also so dieses 1 gegen 1 bei ihm, alles top. Das große Problem ist manchmal noch so diese auch Entscheidungsfindung und Risikoabschätzung. Komme ich jetzt raus, komme ich nicht raus? Bei Pässen hinter die Kette. So, da hat man immer mal so ein paar Geschichten gehabt. Plus auch Festhalten von Schüssen tatsächlich. Also dieses zielgerichtete Abwehren manchmal auch. Hatte da gegen Kiel, das fasst, glaube ich, so dieses ganze Spiel von ihm sehr, sehr gut zusammen, das Hinspiel gegen Kiel, dieses 3-2, als er da bei 2 Gegentoren wirklich auch nicht so gut aussah, weil er auch sein Stellungsspiel nicht so ganz perfekt war. Ich glaube, das Tor von Becker war es, glaube ich, als er dort schon auf dem Sprung nach vorne war, rausgeht. Obwohl Becker schon schießt, so, und dann war er quasi mitten irgendwo im Nirgendwo und hat gar keinen sicheren Stand, um irgendwie reagieren oder agieren zu können. Und hinten raus hält er einen Ball noch überragend, so im großen Block, hält dann eigentlich Freiburg dort diesen Sieg fest, mit einer sehr guten 1 gegen 1 Situation, wo er einfach brutal dort nach unten geht. Und man hatte eben auch diese vorhin angesprochene Sprint-Szene mit drin nach dem Anstoß. Also alles drin, was sein Spiel, glaube ich, so beschreibt. Aber auch da, junger Torhüter, also dafür, dass es ein Stammtorhüter ist in der Bundesliga, brutal jung, also mit 22, 23 ist schon stark.
Noch ist er 22, wenn das hier ausgestrahlt wird, könnte er gerade 23 geworden sein.
Genau, ja. Ja, wir hatten es auch letztens im Podcast überlegt, wie alt ist er jetzt? Und dann haben wir auch gesehen, okay, hat er bald Geburtstag. Ja. Und bei Atubolu auch noch, weil immer dieses Argument kommt, naja, das ist halt ein Freiburger Jung, in Freiburg wird das halt gemacht, da kann man das schon mal machen. Also wenn man dieses Potenzial, was der Junge hat, nicht erkennt, weiß ich nicht, hat man Spätzle auf den Augen, keine Ahnung. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Torhüter und das wäre absurd, wenn man diese Anlagen, die der Typ mitbringt, nicht nutzen würde und das einfach nur, also der hat jetzt, glaube ich, auch schon über 50 Bundesligaspiele gemacht oder auf jeden Fall 50 Profispiele gemacht, nur für die erste von Freiburg. Mhm. Und die machst du ja nicht, weil du irgendwie aus der Region kommst. So.
Ja, total. Also das Potenzial von Atubolu ist fast schon atemberaubend. Der könnte ein richtig, richtig, richtig guter Torhüter werden. Das könnte ein Olli Baumann werden. Und vielleicht bleibt ja diesmal Olli Baumann bei Freiburg. Dann hätten sie das große losgezogen. Also Noah Atubolu, bessere Saison als in der Vorsaison und die war ja schon nicht schlecht. Wirklich beeindruckend. Und damit unser letztes Dreirad. Jetzt bin ich gespannt, was die letzte Kategorie noch ist.
Die hatte ich auch nicht so richtig ganz stark vorbereitet. Ich hatte es eher jetzt so Richtung Stützräder oder so gemacht, weil es Torhüter sind, die jetzt mich nicht ganz so überzeugt haben in dieser Saison. Also wir können ja mal mit dem Duo Thomas Dähne und Timon Weiner anfangen. Bei den Kieler Keeper. Timon Weiner, muss man leider sagen, leider kein Bundesliga-Niveau, was aber auch so zu erwarten war, muss man sagen. Also wir hatten jetzt auch beim Keeper-Analyse-Podcast und so die Top 3 und Bottom 3, wenn man so will, gekürt, also Torhüter, die eher hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben sind, wo ich dann auch Timon Weiner nicht mit reingenommen habe, weil ich hatte keine Erwartungen daran. Der Junge hat bis vor 2 Jahren noch Regionalliga gespielt. Ja, ist eigentlich nur durch die Verletzung von Dähne damals in den Zweitliga-Jahr reingekommen, hat dann auch ein bisschen über seine Möglichkeiten gespielt und ganz viele Szenen jetzt auch in dieser Saison einfach nicht gut gelöst, weil er ein schlechtes Stellungsspiel hatte, weil er eine schlechte Entscheidung getroffen hat im 1 gegen 1, wo er dann schon hingeht, obwohl es eigentlich noch gar nicht reif war für ein 1 gegen 1, weil vielleicht der Winkel noch viel zu spitz war, wo du denkst, okay, bleib doch hinten, wo will der Stürmer jetzt groß hin, wenn er weiterläuft, ist er am Aus, so. Da hat er sich oftmals eine schlechte Rolle einfach reingebracht, ne? Und hat ja nicht umsonst, glaube ich, -12.
Ja, ja.
Also das oft auch einfach aus der Distanz so überwunden, wo er ein schlechtes Stellungsspiel hatte oder Abdruck ohne Dampf dahinter. Also an ganz vielen Stellen hat es einfach so gefehlt bei ihm. Was, wie halt nicht schlimm ist, ist auch, was ich vorhin bei Nikola Vasil sagte, der Timon Weiner ist halt nicht mit dem Verein so mitgewachsen. So. Ist aber auch die ganze Kieler Mannschaft zu Beginn erstmal nicht. Kiel hat sich dann hinten raus reingebissen in die erste Liga. Und da ist dann Timon Weiner aber dann auch nicht diesen Schritt mitgegangen. So. Ist leider, also ist, glaube ich, ein guter Zweitligatorhüter. Aber jetzt für die erste Liga reicht's leider nicht. Und man hat es dann bei Thomas Dähne gesehen, das, was es dann doch braucht, um vielleicht so einer Mannschaft dann noch irgendwie die Sicherheit zu geben, weil Thomas Dähne hat deutlich sachlicher gespielt. Wusste genau, wann er hinschieben muss und wann nicht. Hat auch natürlich seine Fehler gemacht, ne?
Leipzig.
Flankenverteidigung, aber ganz viele Szenen auf der Linie. Jetzt gegen Leipzig hat er zweimal sehr, sehr gut gehalten, auch gegen Gladbach bei diesem furiosen Sieg dort auch fantastisch mehrmals auf der Linie gehalten. Das ist schon, war schon dann gut. Und wenn man auch sieht, wie viel so Thomas Dähne, also mit Dähne im Tor hat Kiel 0,15 Punkte mehr geholt über die Saison oder in den wenigen Spielen. Hätten vielleicht die paar Punkte sein können, die Kiel gebraucht hätte, um vielleicht noch Platz 16 zu erreichen.
Ja, wenn man das halt immer so im Vorher wissen würde und im Vorhinein. Und gleichzeitig war es ja auch so, auch Thomas Dähne hatte keine fehlerfreie Saison in den wenigen Spielen. Also du hast jetzt die Paraden auf der Linie gegen Leipzig angesprochen. Das Foul, das er verursacht zum Strafstoß, wo man natürlich drüber diskutieren kann, dass der Openda, glaube ich, auch sehr früh und sehr dankend, also er schüttelt ihm ja quasi noch im Fallen dankend die Hand und sagt, cool, jetzt kommen wir wenigstens trotzdem zu einem Tor, obwohl wir so schlecht spielen. Das war halt auch so eine Szene, wo ich aber halt auch sagen würde, wenn du erst, also wenn das quasi an Spieltag 2 oder 3 oder 4 passiert wäre, dann hätten wir alle gesagt, ja gut, herzlich willkommen in der ersten Liga, hier ist alles ein bisschen schneller, musste dich halt noch dran anpassen. Und das war halt für ihn Spiel Nummer 2, 3 oder 4. Es war halt nur leider sehr spät in der Saison und deswegen hat es dann eine größere Gravitas. Aber ja, würde ich dir schon zustimmen. Und das bei Timon Weiner ist, ich habe mir auch die Frage gestellt, wie viel dann da dazukommt, weil dass da manche Dinge etwas unorthodox waren, das habe sogar ich gesehen, wo ich ja bei weitem nicht so tief drin bin wie du. Und dann war ich mir nicht sicher, ist das jetzt der Spielertyp oder liegt das eben daran, dass er halt vielleicht nicht so ein glattgeschliffener, durch NLZs durchgeschleifter und jetzt eben schon auf einem hohen Bundesliga-Niveau schon seit 3 Jahren trainierter Torhüter ist. Aber weiß nicht, ob du das beantworten kannst.
Kevin Müller ist jetzt auch nicht so dieser durch NLZs durchgeschleifte Torhüter. Ne?
Das heißt, aber hat halt durchs einfach Gym so durchgeschleift.
Diesen, ja. Ja, ich glaube, Kevin Müller, von meinem Gefühl auch so 3-4 Kilo auch zu viel an Muskelmasse einfach drauf, weil es ein bisschen koffrig wirkt. Aber egal. Ja, bei Weiner auch ganz oft so dieses, könntest du eigentlich mit der Hand hingehen, gehst aber irgendwie mit dem Fuß so hin, was du gesagt hast, dieses Unorthodoxe manchmal, also was halt oft nicht so zielgerichtet war oder der Sache dienlich. Kann auch damit zu tun haben, dass er vielleicht noch nicht so dieses hohe Niveau einfach hatte, aber hatten auch andere Kieler Spieler nicht. Wir wollen jetzt nicht, will jetzt nicht sagen, dass er jetzt abgefallen ist von der ganzen Mannschaft.
Oder und dass hinter der Abwehr, genau. Also, ja, genau. Also wir, das ist ja jetzt wahrscheinlich bei allen hier in der Kategorie so. Das sind welche, wo du sagen würdest, nicht die beste Saison ihres Lebens gespielt, aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen schlechte Torhüter per se sind.
Ganz genau. Und wir können das jetzt hier ganz locker flockig sagen mit 3 Weizen oder so.
Ja, genau. Ich wünschte, das wäre so.
Ja, eben. und ja, die Jungs sind ja trotzdem Bundesliga-Torhüter und haben wahrscheinlich trotzdem ihren Lebensunterhalt gesichert, indem sie jetzt die nächsten Jahre noch weiterhin mindestens 2. oder 3. Liga spielen werden. Also von daher alles gut. Wir bleiben trotzdem im Tabellenkeller. Würde ich mit Horn und Reves direkt mal weitermachen. Timo Horn, the Legend einfach, ne? Ach ja, ich finde es erstmal gut, dass Timo Horn jetzt wieder einen Verein oder eine Fanbase gefunden hat, die ihn liebt, so wo wieder irgendwie was da ist. So war er dann in Köln schon so die letzten Jahre so eher mehr gehasst. Nicht gehasst, aber so ein bisschen kritischer gesehen, glaube ich. Und hatte trotzdem auch seine Highlight-Spiele gehabt, gegen Dortmund fantastisch gehalten, als er wieder zurückkam auf einmal, dann gegen Bayern, diesen 3-2-Sieg dort festgehalten mit dieser Parade gegen Musiala kurz vor Schluss. Also das war schon, hatte seine guten Momente, aber auch in vielen Momenten einfach mal gesehen, okay, die Paraden, die du jetzt hier gezeigt hast, wenn man jetzt en detail nochmal sich drauf schaut, taktisch, technisch ist das schon ganz schön wild manchmal, aber wie gesagt, wir versuchen es trotzdem bei Toldern nicht immer noch vom Ende her zu denken, sondern versuchen erstmal die Szenen zu betrachten und ja, oftmals ging es halt positiv für ihn aus, hat mich auch irgendwie gefreut für ihn und er hat dann dadurch auch Bochum mehr gegeben, als Treves zum Beispiel gegeben hat und von Treves war ich eher enttäuscht, wenn man so will, weil ich dachte, okay, ist ein erfahrener Torhüter, hat jahrelang 2. Liga gespielt für Karlsruhe, für Sandhausen und dann kam dann doch relativ wenig von ihm, so geringste Paradenquote, 56% nur, es ist nicht wirklich viel, Timo Horn ein bisschen mehr als 60, glaube ich. Und hatte jetzt auch wenig krasse Fehler, aber hat auch selten mal irgendeinen Unhaltbaren rausgehoben. Patrick Treves, deswegen ja, war ich da auch so ein bisschen enttäuscht von ihm und von Timo Horn. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, will ich mal sagen, positiv überrascht.
Sehr schön. Ich überlege gerade, wen wir überhaupt noch nicht besprochen haben, außer die ganz, ganz wenige Spiele gemacht haben.
Ja, einen, der alle Spiele gemacht hat.
Noch eine nicht, der alle Spiele gemacht hat.
Die Hörerinnen und Hörer sitzen jetzt wahrscheinlich.
Ach so, ja, na klar, Michael Zetterer.
Ja, genau. Und da würde ich auch sagen, auch keine gute Saison gewesen. Ob das jetzt aus psychologischen Gründen war, weil er ja jetzt wirklich die klare Nummer 1 war in dieser Saison und nicht mehr so der Jäger war oder der Emporkömmling, wie es in der vorherigen Saison war, als er Pavlenka dort abgelöst hat, sondern jetzt der Druck auf ihm jetzt lag. Weiß ich nicht, aber viele Aktionen auch auf der Linie. Haltbare Bälle, die er hat durchlassen müssen, passieren lassen müssen und dann ja, im Spielaufbau immer noch sehr, sehr guter Spieler, auch gibt Bremen, finde ich, immer noch sehr, sehr viel hinten von hinten raus, aber in Summe war es mir dann doch zu wenig irgendwie. Also gerade das Spiel gegen Heidenheim, auch davor gegen Augsburg, ganz viele komische Momente dabei gehabt auf der Linie, wo er nicht klar seine Position gefunden hat, auch nicht klar in die Aktion reingekommen ist, weil er entweder zu früh schon reingestartet ist, ne, oder dann zu spät reingegangen ist. Also nicht so gut gefallen, um ehrlich zu sein.
Hm. Aber wäre das jetzt bei dir ein Ausreißer nach unten oder so, dass du sagst, da müsste vielleicht Werder perspektivisch dann doch gucken, ob man nochmal zumindest für neuen Konkurrenzkampf sorgt?
Ja, es kommt darauf an, was Werder will, ne? Also, wenn man jetzt sagt, okay, einstelliger
Sie wollen ja eigentlich schon den, ach so, ich also dachte, vom Typus Torhüter her wollen sie ja, etc. Also, sie brauchen jemanden, genau, der mitspielt.
Ja. Und dann aber jemanden zu finden, der sozusagen dir noch mehr gibt als etc. Hm. Also, dasselbe Level mit Ball am Fuß hat, weil es ja wirklich einfach Top 3 Bundesliga ist, somit, oder Top 4, wenn man Baumann noch dazu nimmt. Ist ja schwer, jemanden so zu finden, so, der das genau mitbringt. Deswegen, und wenn Bremen jetzt nicht unbedingt sagt, okay, wir wollen jetzt zwingend auf dieser Position nochmal nachinvestieren, damit wir jetzt in die Europa League kommen, sowieso Top 7 oder so, kann ich mir das schwer vorstellen, weil es ja aktuell auch noch andere Baustellen geben oder jetzt in Zukunft geben wird in Bremen, so.
Fair. Also
er wird, das genau, das, recht, ja. Um das jetzt mal so aus kaderplanerischer Sicht zu sagen, aber eine Saison trotzdem eher einen Schritt zurück. Ich hätte mir nach der letzten Saison ein bisschen mehr erhofft jetzt, dass er konstanter ist und wirklich dieses das Torwartspiel von hinten heraus sachlicher aufzieht. Hm. Weil es ganz oft so waren so, ja, so Szenen dabei, wo man denkt, okay, war jetzt ein Schuss, ja, war jetzt nicht unhaltbar, aber kann man noch halten. So, es war immer so, ja, gerade so sieht er unhaltbar aus, aber bei genaueren Hingucken, ja, hätte er eigentlich schon halten können. Also so ganz komische Momente dabei immer gehabt, finde ich.
Hm. Ja, okay. Michael etc. Sind wir damit durch, Sascha?
Ich habe wirklich gar keinen mehr auf meinem Zettel stehen. Ich habe auch keine crazy Statistik mehr irgendwie, dass ich sagen könnte, der ist am meisten gelaufen, wie der meisten gefausteten Ecken, Robin Zentner. Ja, das war, glaube ich, so die Torhüter-Saison 2024-25.
Das ist stark. Das heißt, MVP, Unsung Hero und so weiter müssen wir ja eigentlich nicht vergeben, nachdem wir über jeden gesprochen haben.
Da können sich die Hörerinnen und Hörer,
ja, das will ich
anhand, anhand unserer Stimmlage und unserer Begeisterung für die jeweiligen Keeper das eigene MVP und das eigene Award jeweils auch mal rausziehen.
Okay, sehr schön. Sascha, vielen, vielen Dank. Hast du noch 10 Minuten?
Sehr gern.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt geht's nicht mehr um Fußball, aber es gibt noch eine Sache, die müssen Sascha und ich klären. Ach, und jetzt weiß er, was kommt. Jetzt weiß er, was kommt. Das letzte Mal, dass wir uns persönlich gesehen haben, das war doch das letzte Mal, glaube ich, oder? Das war auf dem Ghost-Konzert in München. Das war während dieser unsäglichen Pandemie-Tour. Und wir beide sind große Ghost-Fans. Du warst jetzt auch auf dem Konzert in Berlin, warst du, glaube ich?
Ja.
Ich war logischerweise in München. Und also, wie gesagt, wenn euch jetzt Musik nicht interessiert, liebe Hörer und Hörer, schaltet ab. Ich habe nichts mehr anderes geplant für diese Sendung. Aber Sascha, wir müssen kurz drüber sprechen, warum du die Skeletor, die neue Platte von Ghost, die als erste Platte überhaupt in den US-Billboard-Charts auf 1 gegangen ist, die erste Rock-Heavy-Metal-Platte seit AC/DC, seit 4 Jahren, glaube ich, auf Platz 1 in den Billboard-Charts. Warum taugt dir die nichts? Wie oft hast du denn jetzt inzwischen gehört?
Also natürlich auch in Vorbereitung auf diese Sendung, weil ich wusste, okay, da wirst du auf jeden Fall nochmal nachgehen, wird hier nochmal, bin ich nochmal in die Bütt gegangen, nochmal mit mir selber nochmal ins Gericht gegangen. Und ich hatte dir ja geschrieben, es ist eine 8 von 10 Platte. Keine schlechte Platte, weil du jetzt eben auch sagtest, ey, erste Platte in den Billboard-Charts, Heavy Metal, Rock. Ist es für dich in dem Genre einzuordnen?
Ja, okay, gut, aber das ist ja die alte Ghost.
Das ist egal, also, ja, genau.
Aber siehst du die Impera, die ich übrigens auch in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal gehört habe? Und ich muss sagen, ich habe das ganze Album über mitgesungen, also so schlecht finde ich. Ich habe die ja auch total gefeiert. Ich hätte nie gedacht, dass nach der Prequel nochmal was kommt, was mich so anzündet. Und die Impera, die lief rauf und runter und die Tour war auch fantastisch, nur die Umstände waren scheiße. Und Kaiserian ist also mit der beste Album-Opener.
Dieses Solo direkt zu Beginn, da ist schon
es ist einfach schwer fantastisch. Und ich bin im Nachhinein bin ich ein bisschen sauer, dass damals noch Handys zugelassen waren auf der Tour, auf der neuen Jahr nicht mehr, weil man ja deswegen gespoilert wurde, weil das ja die letzte Single war, die sie rausgebracht haben. Ich glaube, mehr oder weniger ganz kurz vor dem Album-Release oder zum Album-Release tatsächlich. Und dann haben sie ja aber die ersten Konzerte auf der Tour ja mit diesem Song begonnen und deswegen gab es die ersten YouTube-Videos davon, die man bei Reddit finden konnte. Und deswegen kannte ich dieses Intro schon und dachte mir so,
Scheiße.
Verdammt ey, das hätte ich gerne einmal zum ersten Mal gehört auf Platte. Aber findest du die Impera immer noch besser als die Skeletor?
Rein musikalisch ist Skeletor besser. Also was auch so die ganze Bandbreite angeht, aber ich finde, Impera hat mehr Hits, einfach so zum, die wirklich im Kopf bleiben.
Also echt? Wirklich?
Ja, also ich, also allein Spillways ist halt, also wahrscheinlich mein liebstes Ghost-Lied so von allen, das ist so ein kranker Hit, muss man wirklich sagen. Dann hast du halt Call Me Little Sunshine, was auch live ein absoluter Banger ist, wie übrigens alle Lieder, die Ghost live gespielt hat, also auf der Platte, die, wo man sagt, okay, auf der Platte sind jetzt vielleicht viele Lieder, egal welches Album, ein bisschen zu langsam. Live ist es gar nicht so, da ist es meistens ein ganz anderer Schlag.
So. Ja, ja, ja. Und das ist aber übrigens das, was mir Call Me Little Sunshine auf der Platte so ein bisschen verleidet. Also ich habe das auch, lag aber auch daran, dass das Single war und die Singles hat man halt dann schon tot gehört, wenn die Platte rauskommt. Stimmt, ja. Das habe ich ganz oft geskippt, weil es mir auf der Platte einfach ein bisschen zu langsam ist. Und dafür kommt dann der Chorus zu oft. Und live spielen sie es öfter. Plus, du hast die Goulettes als Hintergrundsängerin. Das, finde ich, ist nämlich der große Vorteil der Skeletor, dass er da schon weibliche Hintergrundsängerinnen manchmal mit dabei hat. Auf der Impera sind es ja noch alles Männer, aber es klingt einfach mit Frauenstimmen viel, viel besser, passt auch viel, viel besser zu seiner Stimme. Und deswegen ist live für mich Call Me Little Sunshine ein ganz anderes Lied als auf der Platte. Aber auf der Platte habe ich das wirklich oft geskippt, muss ich sagen.
Echt, ja. Mir ging es da so mit Hunter's Moon.
Ja, Hunter's Moon auch.
Weil das war ja wirklich das allererste Lied, was ja rauskam. Das war ja noch für diesen Halloween.
Ja, ja, für diesen Horrorfilm. Video. Und dann liest man den Credits und alle waren beleidigt, die nur deswegen ins Kino sind.
Genau. Also ich finde trotzdem so das, und dann hast du ja noch, du hast noch Driftwood, ist es, glaube ich.
Ja.
Was ich auch sehr unterschätzt finde, das Lied. Auch nochmal drauf, also so viele Lieder, die ein bisschen mehr direkt im Ohr bleiben, weil es halt, also eher diese rockigeren Sachen sind und über Geschmack, finde ich, kann man ja immer irgendwie streiten, so, weil mir jetzt so dieses eher Glam-rockigere von Skeletor nicht so gefällt, heißt ja nicht, dass es jetzt ein schlechtes Album wäre, ganz im Gegenteil, also die Hits sind immer noch top, aber ich finde so im Gesamten, oder nee, nicht im Gesamten, ist Quatsch, im Einzelnen, wenn man jetzt dieses einzelne Lieder rauspickt, finde ich, ist Impera stärker. Und wenn man es einmal komplett durchhört, ist Skeletor das Album, was in sich runder wirkt in vielen Momenten.
Also das finde ich auch, wobei das Lustige ist, dass Impera halt den viel besseren Bogen spannt. Also wenn halt quasi Respite und Spital Fades, was so geiler Song ist, wenn der halt einfach so endet, wie das Album vorher angefangen hat, das ist jedes Mal wieder ein guter Moment. Das ist einfach, es ist eigentlich relativ billig vom Kompositorischen her, aber es verfehlt seinen Effekt einfach nie. Und du hattest bei Impera natürlich auch so Ausreißer mit dabei. Also Griftwood
hat mich, nicht so. Okay.
Nee, ist immer noch ein super Song. Damals habe ich jeden einzelnen Song davon total gefeiert.
Ich bei 20s gar nicht. 20s war, sorry, aber.
Nee, 20s finde ich nämlich zum Beispiel mega gut. 20s, und vor allem bei 20s habe ich es geliebt, dass er diesen Schritt geht. Also A, dass da ein bisschen Politik mit reinkommt.
Ja.
Und auch, also es ist natürlich wieder fast ein bisschen zu sehr auf die Fresse von den Lyrics her, aber die Lyrics sind nicht die Stärke von Tobias Forge. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da sind auch auf der Skeletor wieder ein paar schlimme Dinge mit dabei.
Ja.
Aber 20s fand ich super. Vor allem 20s, finde ich, ist ein wahnsinnig guter Live-Song, weil der so schnell ist und weil der so laut ist und weil es aber trotzdem Elemente zum Mitmachen gibt.
Ja.
Also das finde ich gut, aber dann zum Beispiel Watcher in the Sky ist ja so ein total unterschätzter Song, den mochte ich total. Watcher in the Sky ist für mich so eine richtige Hymne.
Dieses Ausfaden ganz am Ende des Liedes, ne, wo dann...
Ja, genau, dann, ich meine, eigentlich stehe ich gar nicht so auf Fade Out, weil das wirkt auf mich immer so ein bisschen, als wäre man zu faul gewesen, sich ein Ende zu überlegen. Und ich will es auch nicht komplett ausschließen, wobei es könnte auch sein, weil es dann in Dominion so gut rüberleitet, weil Dominion ja eigentlich einfadet mit den Hörnern oder was das dann immer ist. Also vielleicht hat er es sogar deswegen so gemacht. Aber Watcher in the Sky ist für mich so ein bisschen wie ein Festisoman, so von der Art des Liedes her. Aber was ich jetzt tatsächlich total interessant fand, war, dass du sagst, Spillways ist einer deiner absoluten Lieblingssongs und da gehe ich mit. Diese Kombination aus erst Kaiserian und dann in Spillways, was mit diesem Klavier losgeht und sich anhört wie, keine Ahnung, Phil Collins hört sich vielleicht so an, ich weiß es nicht, für mich in andere Musik nicht so gut aus. Ist absolut fantastisch, aber was ich halt so interessant finde, ist, das habe ich mir nämlich heute nochmal gedacht, als ich die Emperor nochmal gehört habe und dann die Skeletor nochmal und dann nochmal die Emperor und dann nochmal die Skeletor. Ich war heute auf dem Weg zur Werkstatt und einkaufen, ich hatte dann nochmal Zeit. Für mich steckt in Spillways alles drin, was er auf der Skeletor dann gemacht hat. Und für mich ist eigentlich die Skeletor so ein bisschen Spillways nur als Album. Also was meine ich damit? Keine Angst vor Popmelodien. Es kann richtig hart poppig sein, scheißegal. Keine Angst vor, welches Instrument verwende ich. Wenn ein Klavier das Beste ist fürs Intro, dann nehme ich das Klavier. Und auf der Skeletor ist es auch so. Er nimmt immer das, was am besten klingt, auch wenn das eben eigentlich mit Metal, Rock und so weiter gar nicht mehr so viel
zu tun hat. Das ist egal, genau. Ja.
Und jeder einzelne Song auf der Skeletor, und das ist für mich ein Unterschied zu Impera, hat mindestens eine richtig schöne Melodie. Bei der Impera hast du eben so Hunter's Moon zum Beispiel. Da ist die eingängigste Melodie, ist das di-di-di-di-di-di-di der Gitarren. Ja. Also das kannst du ja nicht mal singen.
Ja.
Und auf der Skeletor hat jeder Song eine Sache, die dir so krass im Ohr bleibt. Und deswegen kann ich die, glaube ich, auch so gut hören. Also ich muss fast ein bisschen aufpassen, weil du kennst es ja vielleicht, dass man dann irgendwie Ohrwürmer im Schlaf hat und das ist dann gar nicht mehr so geil. Das ist, weil irgendwann sollte das Hirn auch mal ein bisschen abschalten. Dann höre ich halt mal wieder irgendwie 3000 Podcasts nacheinander, geht schon. Aber das macht die Skeletor für mich wirklich besonders. Es sind so viele schöne Melodien. Mhm. Da stehe ich halt brutal drauf.
Die Melodien, also die ganzen Hooks, die waren wieder brutal auch auf diesem Album. Aber ich finde, das, was du jetzt bei, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, auch mit Spillways, dass Spillways quasi das Album oder die Single eigentlich in einem Album verpackt ist. Ich finde, dass ganz viele Lieder zu viele Elemente drin haben. Also das ist an vielen Momenten, finde ich, braucht es gar nicht mal diesen Synthesizer. Oder braucht es dann jetzt gar nicht nochmal dieses eine Element oder dieses Solo braucht es an der und der Stelle vielleicht
mal. Ah, nein, nicht die Solos. Sag mir nichts gegen die Solos. Die Solos sind doch so gut auf der Skeletor.
Bei Umbra ging das völlig klar. Aber ich weiß gar nicht, welches. Was hatte ich denn? Da war das, ich weiß gerade gar nicht, welches Lied das jetzt war. Ich habe auch, wir hat heute alles einmal durchgehört und bin dann, war das bei, De Profundis Borealis oder so war das, glaube ich.
Ja, okay.
Das meinte, deswegen kann ich mich auch nicht so gut an die einzelnen Lieder dann erinnern, weil es halt für sich genommen oft, es klingt alles top, aber es ist halt selten so ein Lied, was richtig krass herausstechend ist, außer jetzt Satanized oder Rhythmia oder Umbra oder sowas, was halt so
ist. Ja, oder Peacefield oder Cenotaph oder Missilia Amori.
Missilia Amori finde ich nicht so geil. Das mag ich wirklich nicht. Das
tut mir leid. Gut, ich meine, da ist natürlich der Text absolut unter aller Kanone. Bloß nicht hinhören, ist richtig schlimm. Das hätte ich genauso texten können und das ist kein Kompliment. Und es gibt ja einen Grund, warum er es nicht Love Rockets genannt hat, sondern eben Missilia Amori, weil er selber gemerkt hat, ey, Love Rockets, das ist ja richtig schlecht. Lustigerweise ist das aber quasi der Refrain. Aber ich finde das, also bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Also zum einen finde ich, dass dieser Dreiklang, also wir haben uns schon dran gewöhnt, dass quasi die ersten Lieder der Platten richtig geil sind, Up Rats und dann Faith. Also bei der Prequel ist auch der Start ins Album ein absoluter Hammer. Und Faith ist einer der geilsten Live-Songs überhaupt, ist einer der wenigen, zu denen du bängen kannst bei Ghost. Dann kam Impera mit Kassarian und Spillways, wo du quasi auch schon beides hattest, geiles Riff und dann aber eben diese krasse Melodie und das, was so im Kopf bleibt. Und jetzt dieser Dreiklang von Peacefield, Lacryma und Satanized. Ey, also hör auf. Also das ist ja wohl der perfekte Start in ein Album. Und dann ist es für mich auch eigentlich klar, dass es dann muss es Song Nummer 4 ein bisschen schwerer haben. Wir haben schon drüber geschrieben, du bist kein so Riesenfan von Guiding Lights, oder?
Nee, Guiding Lights finde ich super, aber nicht an der Stelle. Ich finde eher Guiding Lights wäre so ein Top-Ende-Lied fürs Ende gewesen irgendwie.
Ja gut, aber das ist natürlich, da hat er dann natürlich halt auch einen inhaltlichen Anspruch. Also das Interessante ist ja, auch deswegen bin ich da drauf gekommen, dass für mich die Skeletor quasi Spillways als Album ist, weil Spillways war ja der Song auf der Impera, wo er nicht über irgendwelche großen Imperien und sonst wie gesungen hat, sondern wo es ja um Emotionen geht und um was, was quasi in einem selbst liegt. Und die ganze Skeletta geht ja nur um Emotionen. Quasi jeder einzelne Song ist einer Gefühlswelt zugeteilt und das ganze, der ganze Überbau, auch das ganze, was sie auf früheren Alben gemacht haben mit Hail Satan und so weiter und wir treiben das jetzt mal auf die Spitze. Das fehlt ja hier alles, weil es geht immer um Emotionen. Und da musste das, glaube ich, so sein, dass er mit Peacefield beginnt. Also zum einen ist es ein sehr, sehr guter Song, aber das ist auch ein sehr, sehr guter erster Song. Und er muss mit Excelsis raus, weil Excelsis ist nämlich ansonsten eine B-Seite. Das ja, ich find, hat er ja auch irgendwo auch gesagt. So stark, ja, das ist so ein Lied. Er hat gesagt, das ist, als würden die Credits quasi durchlaufen. Er sagt, Umbra ist eigentlich das letzte Lied auf der Platte, also quasi. Aber Excelsis hatte von Anfang an diesen Platz. Also ich glaube, dass er quasi Peacefield und Excelsis, die hängen für ihn zusammen. Und das stimmt ja auch, weil es geht bei Peacefield, also inhaltlich ist Peacefield nicht ganz so eindeutig, aber das hat ja auch was quasi was Aufbrechendes. Mhm. Und Excelsis ist ja quasi die Angst vor dem Tod und das auch das und das muss ja dann das letzte Lied sein. Vor allem, wenn das vorletzte Lied um Geschlechtsverkehr geht.
Ja.
Was ja auch fantastisch
sehr
schlüpfiger
ist. Text,
ja. Ja, ja, klar, darum geht es ihm. Das hat er auch so gesagt, quasi, dass das ja eins der wichtigsten Gefühle der Natur überhaupt ist.
Ja.
Und das Tolle ist ja an Umbra, das ist ja, in Monstrance Clock hat er ja schon mal so einen Song geschrieben und den haben sie ja auch immer gespielt. Live.
So geil, ja.
Aber halt nur live, finde ich. Mhm. Auf der Platte zieht sich Monstrance Clock ewig, weil er natürlich halt to the sound of the Monstrance Clock und dann hat er ja quasi, der Beat ist ja quasi tatsächlich so ein Pendel, das hin und her schwingt und das hat halt eine gewisse Langsamkeit. Und Umbra ist quasi sehr ähnlich vom Inhalt her, aber es ist halt eine absolute Hymne und Stichwort Instrumentierung.
Ja,
es kommt die drin, Kuhglocke drin vor.
Die haben so gut inszeniert, ja. Das war echt ganz, ganz witzig auf dem Konzert.
Aber hattest du Umbra schon gehört, bevor du es auf dem Konzert gehört hattest? Weil bei mir, hier war das Konzert quasi am Tag, bevor die Platte rauskam. Deswegen
Hatte ich gehört. Ich hatte es vorher schon sehr, sehr gern gehört und es hat mir direkt von Beginn an gefallen. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich rührt auch diese leichte Skepsis für dieses Album auch ein bisschen daher. Ich hatte mir das direkt angehört, als ich beim Sport war. Und das geht ja wirklich brutal los, das Album, und dann ging es ja so ein bisschen langsamer.
Ja, okay.
So, dann ging es ja, glaube ich, geht es ja von
zu
Love Rocket und so weiter.
Borealis, da brauchst du keinen Sport machen, auch 10 Uhr.
Genau, und dann dachte ich mir, vielleicht rührt es ein bisschen daher, dass ich dann am Anfang so dachte, boah, mein lieber Mann. Aber das hatte ich eben bei Impera nicht, da war ich sofort angezündet. Auch bei den Nicht-Singles, Single-Auskopplungen und bei Skeletta was, musste ich mich so ein bisschen reinhören. Erstmal so. Und dann entfacht dann sozusagen erst die Zeit, die Wucht des Albums. Weil man dann wirklich bei jedem Lied dann noch, wenn man es mit Kopfhörern hört, entdeckt man immer noch was irgendwie hört. So ein kleines Element dazu. Also.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Impera war halt noch rifflastiger. Und Riffe, also darauf reagieren halt Leute wie wir, die halt solche Musik hören. Das Riff steht für mich immer im Zentrum. Und ich weiß noch, dass ich Missilia Amori war einer der ersten Songs, den ich dann quasi so bewusst gehört habe. Den habe ich dann noch, wir kamen dann vom Konzert wieder, wir standen lange im Stau und habe ich gesagt, mega geil, dann können wir ja die neue Platte holen.
Ja.
Bei meiner Begleitung waren die Reaktionen dazu gemischt, aber es war schon klar, okay, da gibt's jetzt nichts. Und dann habe ich es aber nur auf meinem Handy-Lautsprecher angemacht. Das ist ja sowieso schon eine schwierige Situation. Und dann hat man gar nicht so viel gehört. Und dann hatte ich quasi alle Lieder einmal durch und ich hatte auch zugehört, bis eben auf Missilia Amori. Und dann lagen wir dann schon im Bett und dann habe ich gesagt, okay, den muss ich jetzt nochmal kurz anmachen. Und da habe ich mir auch gedacht, ich glaube, den werde ich noch ein paar Mal hören müssen, bis ich das im Ohr habe, weil das Riff eben fehlt. Aber was mir eben so gefällt an der Skeletta ist, dass die Melodien immer da sind und ich finde sowieso, dass die Gitarrenarbeit seit der Impera noch besser geworden ist. Ich glaube, seitdem ist ja der Opus-Gitarrist derjenige, der das einspielt, Arlsund, Namen gerade schon wieder vergessen. Und ich finde aber, die Soli auf der Skeletta sind fantastisch, weil die sind nie lange, Soli ziehen sich manchmal viel zu lange, es gibt unterschiedliche Techniken, mein Lieblingssolo ist, glaube ich, aktuell, jetzt weiß ich gerade gar nicht, könnte sogar Profundis Borealis sein, Bin ich mir gerade nicht sicher. Oder Marks of the Evil One. Da ist es nämlich quasi so.
Das ist so, ja. Ich habe komplett vergessen.
Da ist es quasi so, dass es, also das ist sowieso ein fantastischer Song und ich muss quasi nur there rufen und du kannst quasi direkt weiter singen und die Frage ist nur, wer von uns singt die hohe Stimme und wer singt die tiefe Stimme. Ich kann gerne die hohe nehmen. Machen wir dann zum Outro. Aber ich glaube, das ist der Song, wo quasi das Schlagzeug die ganze Zeit so einen kleinen Offbeat hat. Also es ist quasi ein 4-4, aber es wird quasi immer auf die 2 und die 4, glaube ich, geschlagen. Und dann kommt das Solo ist getappt und die getappten Noten gehen quasi genau in die Lücke. Und deswegen hat es so einen geilen Drive.
Ja,
und dann melken sie das aber nicht, sondern es ist dann nach 20 Sekunden oder nach 15 Sekunden ist es vorbei und dann geht es nochmal zurück in den letzten Refrain. Mega gut. Stehe ich total drauf.
Ja.
Ich finde die Soli echt auf der Skeletta perfekt.
Ja, und die, die letzten Refrains oder wenn das Solo quasi durch ist, kommt der dann nicht, ich hau jetzt hier den Refrain doppelt einmal durch, sondern einmal Refrain, so wie bei Umbra oder sowas.
Ja.
Und dann dachte ich so, huch, jetzt schon vorbei.
Das
hätten sie gerne noch einmal mehr machen können.
Ja, das finde ich aber gar nicht so schlecht.
Genau, das meine ich. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits denke, ach, wäre eigentlich geil gewesen, jetzt nochmal den Refrain nochmal zu hören, aber dann halt nur einmal.
Ja, und das hat er auf der Impera halt gemacht. Also Hunter's Moon hat auf jeden Fall einen Refrain zu mehr. Ich finde auch Call Me Little Sunshine, da ist es auch, dadurch, dass der auch so langsam ist, der Track, ist es auch, also live stört mich das gar nicht, weil live habe ich auch Dinge zu tun, aber beim Hören hat es mich ein bisschen gestört.
Mhm.
Und was ich hier bei der Skeletor mag, ist, also zum einen, dass er diesen billigen Trick mit, ich gehe nochmal einen Halbton höher und singe den Refrain nochmal, das kommt zum Glück nur einmal vor, da bin ich nämlich, also bei Lacrima ist das ja, glaube ich, beim letzten Refrain, da bin ich nicht so ein Riesenfan von, das ist für mich wirklich so schwedischer Pop, das ist für mich aber, dass du quasi nochmal den Refrain ganz am Schluss singst, aber halt nochmal einen Halbton höher und alles wird heller automatisch in einem.
Mhm.
Und was mir total gefällt, ist, ich weiß gerade nicht bei welchem Song, aber einmal spielen sie den Refrain, aber dazu gibt es ein Solo von Gitarre und von Keyboard. Und das mag ich auch total, wenn quasi die Instrumentierung und das Riff ist quasi das vom Refrain, aber du erlaubst es dir, dass jetzt nicht dazu gesungen wird, sondern es wird dazu ein Solo gespielt und das Solo ist aber auch nicht die Gesangsstimme, nur nochmal ein bisschen mit Bending und Hammering und so weiter. Das gefällt mir sehr gut.
Kann ich nur zustimmen. Was war dein Highlight auf dem Konzert? Also irgend so ein Hit, der vielleicht lange nicht gespielt wurde oder so?
Schwierig. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie Respite und Spitalfields gespielt haben in München. Nee, kann nicht sein, ne? Das ist nicht bei der
Tour. Zumindest in Berlin haben sie es nicht gespielt und ich glaube, die Show wird ja.
Nee. Also
ich fand zum Beispiel From the Pinnacle to the Pit war einfach live. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut abgeht.
Das ist immer
einer der besten.
Und ich finde es jedes Mal wieder erstaunlich, dass Squarehammer, dass das halt nie eine A-Seite war, sondern eine B-Seite von irgendeiner Single-Auskopplung. Das werde ich auch nie vergessen. Ich habe Ghost quasi gesehen ab der zweiten Platte. Und dann hier noch im Backstage, da hatten sie noch auch die Sisters of Sin und so weiter, da waren schon auch noch ein paar Sachen dabei, die ich ein bisschen schwierig fand bei Ghost. Aber ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingsmomente mit Ghost ist immer noch, da spielen sie auf dem Wacken und die hatten einen sehr, sehr späten Slot, 1.30 Uhr, habe ich gar nicht verstanden, aber es muss ja irgendwelche Production-Gründe gehabt haben. Und ich habe halt in meinem Camp gesagt, also mir ist völlig egal, was ihr macht, bei Ghost werde ich vorne drin stehen.
Ja.
Und dann sind halt Leute, weil ich das gesagt habe, mit mir zu Ghost gegangen. Die anderen sind schon nochmal die letzte Runde nochmal auf dem Zeltplatz drehen und dann irgendwann in die Schlafsäcke fallen. Und wir sind dann sehr weit nach vorne und dann haben sie halt angefangen zu spielen. Und ich habe schon gemerkt, die hatten halt was anderes erwartet. Wenn du vorher ja Ghost nicht gehört hast und du siehst die Aufmachung und du siehst die Shirts und so weiter, dann denkst du ja, das ist Geister Death Metal. Und in Wirklichkeit ist es ja so fröhlicher Aber-Metal, würde ich jetzt mal sagen. Und dann spielen sie From the Pinnacle to the Pit als zweiten oder dritten Song und dann spielen sie Squarehammer schon als vierten Song. Da dachte ich mir schon so, sehr interessant. Und dann sagt er, that was a heavy song. Do you like heavy songs? Und alle so, yeah! Und dann, but this was our most heavy song. Und dann spielen sie eine Ballade. Und das fand ich so witzig. Und vor allem alle dachten, es wäre ein Scherz und jetzt kommen noch die richtigen Banger. Und ich wusste ja schon, nee, so arg viel krasser wird es jetzt ehrlicherweise nicht. Ja, das war einfach richtig schön. Das war also irgendwo, das ist fast auf einer Stufe mit den Ansagen, die Lemmy auf Wacken gemacht hat. Als es geregnet hat, hat er gesagt, I know it's raining and I know it's shit, but this is going to Brazil and you had to go fucking crazy. Und dann hat er direkt losgespielt. Und es hat funktioniert. Alle so, ja, okay, hast ja eigentlich recht.
Ja, stimmt, ja.
Ja. Also ich appelliere an dich, gib der Skeletor noch mehr Chancen. Es ist eine fantastische.
8 von 10 Punkten. Gut gemeinte 8, also 8,5.
Gut gemeinte 8 von 10. Hau ab, okay, ey, ich komm gleich.
Dann gehe ich auf 9.
Nein, du musst es ja schon fühlen. Aber Zenotaph zum Beispiel ist ja so ein gutes Beispiel dafür. Also ich denke da jedes Mal halt an seinen verstorbenen Bruder, wenn ich diesen Song höre. Und ich denke da auch an Leute, die ich kenne, die verstorben sind. Guter Freund von mir, ganz früh das Leben genommen. Und da denke ich natürlich nicht bei jedem Hören des Songs dran, weil ich höre die Platte rauf und runter, aber immer wieder. Und das finde ich, und das hatte halt die Emperor logischerweise nicht, weil da die Thematiken der Songs noch ganz andere war. Das hat für mich nur die Skeletor in dieser krassen Form. Vorher mal so bei He Is vielleicht oder bei, nicht Dance Macabre, sondern von der Prequel, mein absolutes Lieblingslied fängt eben auch so balladig an. Da habe ich auch immer so quasi immer so ähnliche Referenzen, die mir kommen. Aber bei Zenosaf zum Beispiel denke ich immer an ähnliche Dinge. Und bei Umbra ehrlich gesagt auch.
Ja.
Aber das ist jetzt nochmal was anderes. Und das hat für mich schon echt einen hohen Wert, muss ich sagen.
Ja, auch da ist mir irgendwie, da finde ich halt den Rhythmus irgendwie, ich habe es ja geschrieben, irgendwie von Status Quo irgendwie, es tut mir wirklich leid.
Ja gut, da kenne ich Status Quo nicht, ist mir egal.
Whatever you want, whatever you like, so, oder wie das geht, keine Ahnung. Irgendwie derselbe Rhythmus, also ich verstehe, wo du hin willst mit dem Vibe dafür, aber irgendwie hat es mich noch nicht ganz so sehr gecatcht im ersten paar Anläufen.
Okay, ich.
Aber auch wert von der Machart her alles überhaupt gar nicht schlecht. Für mich auch wert ein okayer Song, so wie es gemacht ist, aber irgendwie das catcht mich noch nicht ganz so.
Life Eternal habe ich übrigens gemeint von der Prequel.
Ja,
ich muss das gerade nochmal nachgucken. Also Eternal, einfach so ein guter letzter Song. Also die Prequel war ja auch einfach so eine.
Das ist auch Witch Image ist auch, glaube ich, mit drauf, ne?
Ja, Witch Image.
Ey, das ist unfassbar, ja.
Also die ganze Platte, ich bin damals nach Italien in Urlaub gefahren, das war für ganz lange Zeit der letzte Urlaub, den ich gemacht habe, das war unmittelbar vor Veröffentlichung von Elf Leben war das.
Ja.
Da habe ich dann quasi, wenn ich nicht Ghost gehört habe, habe ich die ersten beiden Folgen nochmal Korrektur gehört und ich musste mein Handy neu aufsetzen und hab vergessen, dass damit ja nicht mehr meine Lieder runtergeladen sind, die auf dem Handy sind.
Ja.
Und habe dann mein Roaming aufgebraucht für Musik hören im Auto und als wir kurz vor dem Zielort waren, hieß es dann ja, also dein Roaming ist jetzt durch, außer du zahlst jetzt hier irgendwie 30 Euro und ab dann haben wir quasi nur noch gehört und das mit wir meine ich, die Zwillinge und ich, was ich auf dem Handy hatte und was hatte ich auf dem Handy? Eine Platte, weil die nämlich relativ frisch raus war und das war die Prequel und da waren die Mädels noch sehr jung. Und eigentlich habe ich da quasi andere Musik mit ihnen gehört, jetzt auch nicht Kindermusik, aber halt.
Mhm.
Und da haben wir die aber so oft gehört, dass irgendwann die Mädels angefangen haben mitzusingen. Und als dann aber eine von beiden relativ wiedererkennbar mitgesungen hat, "Why you sleep in earthly delight, someone's flesh is rotting tonight", dachte ich mir, okay, scheiße, ich muss ausmachen. Und dann haben wir nur noch Benjamin Blümchen gehört, was ich mir irgendwie über einen Hotspot dann schnell das Affen runtergeladen habe.
Bist auf Miasma umgeswitcht.
Ja, genau. Hey, ja, hier, da ging es ja los mit dem Saxophon. Da hätten wir es kommen
sehen. Fantastisch.
Ach Gott, es waren mehr als 10 Minuten. Ich, ehrlich gesagt, es könnte noch viel länger
gehen.
Genutzt
werden. Ja,
aber wirklich. Aber
wäre es nicht so spät, dann ja.
Eine letzte Frage.
Ja.
Wie fandst du das Konzert ohne Handys?
Ja, fantastisch. Also, wie kann man das nicht gut finden? Wir sind wahrscheinlich, krass, ne? Weiß nicht, hast du das noch so miterlebt, als Konzerte for real ohne Handys waren? Oder musst, so,
weißt du, ich meine? Ja, leider habe ich das schon noch miterlebt. Ja.
Okay, ja.
Ja.
Okay, sorry, so war es nicht gemeint, aber
ja.
Wahrscheinlich sind wir da beide zu früh oder die Gnade der späten Geburt irgendwie mussten wir da erleben, dass wir das nicht so diese realen Konzerte ohne Handys, ohne irgendwie, ich halte jetzt da die Mühle drauf und filme das Intro, weil deswegen hat mir auch Peacefield live so unfassbar gut gefallen, wie dann dieses Gesicht
von ihm. Du siehst dann sein Gesicht auf der Leinwand,
und du siehst keine Handys, du kannst nur das sehen und das war schon.
Es ist endlich mal dunkel, wenn sie wollen, dass es dunkel ist, weil du nicht 1000 Handybildschirme siehst. Ich meine, es gibt schon immer mal wieder Konzerte, also wenn ich bei Machine Head bin oder so, oder auch Bad Religion zum Beispiel, das sind ja nur so Leute wie ich, so möchte gern Akademiker, die, die halt nochmal ein bisschen Spaß haben wollen. Da ist ja niemand Junges, also nicht so richtig Junges. Alle halten sich für jung geblieben, aber eigentlich haben sie sich auch gerade eine 3000 Euro Kaffeemaschine gekauft. Da hast du auch nicht so viele Handys oder ja, jetzt fällt mir gerade kein anderes Beispiel ein, aber
na, ich bin auch recht oft irgendwie, also Leipzig hat ja zum Glück relativ viele Punk-Konzerte.
Ja, da geht's
auch. Oi-Konzerte, so Oxo 86 oder so, oder Kassierer auch, das vor einiger Zeit gewesen. Da gibt's halt auch keine großen Handy-Einsätze, muss man sagen. Macht auch sehr großen Spaß, deswegen auch der Appell, also vielleicht geht am besten zu irgendwelchen kleinen Konzerten.
Ja, oder halt einfach das Handy möglichst drin lassen. Also ich mache immer ein Foto, mache ich pro Konzert, das ist quasi so mein, dieses Ding halt, weil hattest du ja bestimmt auch schon, dass man dann irgendwann im Nachhinein feststellt, irgendwoher kenne ich die Band, ach so, die habe ich mal als Vorband von XY vor 3 Jahren gesehen. Ja. Also nur bei Festivals mache ich das nicht, das ist mir dann zu albern, da das Handy rauszuholen. Aber ansonsten eigentlich nie, außer ich weiß, dass es einen Moment im Konzert gibt. Also weißt du, bei Blind Guardian, da kenne ich auch jede Silbe und kenne jede Setlist und alles. Und da weiß ich dann schon genau, okay, alles klar, jetzt kommt als nächstes die Ballade, gleich packen sie die Gitarren, die ich mag, weg. Das heißt, jetzt mache ich noch ganz schnell ein Bild und dann ist es wieder weg. Aber ich fand, also es ist natürlich, um sich zu verabreden, wirklich schwierig. Ich hatte da, war tatsächlich ein bisschen kompliziert. Da hatte ich tatsächlich bei meinem Ghost-Konzert, hat mich das so ein bisschen beschäftigt. Aber ansonsten super, dass du es da einpacken lässt am Eingang und wieder auspacken lässt am Ausgang.
Ja. Also wir hatten es gar nicht mit reingenommen, wir hatten es direkt im Auto gelassen. Deswegen
Das ist natürlich schlauer,
ist noch entspannter.
Ja, ich musste erreichbar sein für verschiedene Menschen.
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich aber nicht drüber nachgedacht, dass ja, wenn mein Handy vibriert, das halt sowohl jemand Wichtiges sein könnte, dass ich zum Ausgang rennen muss, oder ist es halt einfach, sorry, Dude XY, der sagt, die letzte Sendung fand ich doof. Was ich da auch nicht unbedingt lesen will. Da musste ich nochmal ganz schnell zum Ausgang und musste durchgeben, hier, ihr müsst anrufen, wenn ihr was wollt. Und dann melde ich mich so 3 Minuten später. Naja, also, hört euch Ghost Skelette an, hört euch auch die Impera an, hört euch die Prequel an, hört euch am besten einfach richtig durch. Wenn ihr wissen wollt, wie es losgegangen ist, dann könnt ihr die Opus in Monimus hören. Das ist das Shirt, was ich gerade trage. Elizabeth war das erste Riff, was Tobias Forge geschrieben hat. Und als er das hat ihm so gefallen und hatte so einen satanischen Vibe, dass er gesagt hat, könnte man eigentlich was draus machen. Wenn ich noch 3 weitere Songs in der Art schreiben kann, dann mache ich eine Platte draus. Und die hat er dann draus geschrieben und es ist was ganz Fantastisches draus entstanden. Sascha, wir müssen wieder gemeinsam auf ein Ghost-Konzert. Anders geht es nicht.
Müssen wir wahrscheinlich in die USA fliegen oder so, ne?
Ah, die kommen doch, die machen doch noch ein zweites Leg. Es ist doch mehr oder weniger geleakt, oder was heißt geleakt, er hat es ja quasi angekündigt. Die wird dann noch bis 2026 gehen. Die Tour oder bis Ende 2025 auf jeden Fall. Nee, 2026, weil im neuen Chapter geht es auch darum, dass sie sich erst im Februar treffen können, die beiden Brüder. Also der Ex-Kardinal und der Perpetua. Deswegen, das heißt, die kommen auf jeden Fall nochmal, die machen auch nochmal Festivals, da bin ich mir ganz sicher. Und danach wird es aber, glaube ich, eine Pause geben. Da gibt es echt einige Dinge, die darauf hindeuten. Ich weiß nicht, wie tief du im Lore drin bist.
Nicht so komplett, also ich habe auch das nur gelesen, dass es dann auch eine längere Pause geben soll oder so, Auflösungsgerüchte sollte es irgendwie auch geben.
Ja gut, wie will er sich von sich selbst auflösen?
Nee, genau, oder halt die Band, also die Live-Band, sage ich mal, die da mit dabei ist.
Ja gut, da gab es ja schon ein bisschen, also dazu muss man vielleicht die Hörer und Hörer, die jetzt doch noch da geblieben sind, muss man sagen, es ist eben das Projekt eines Menschen und der komponiert alles und ganz lange wusste man nicht, wer es ist und irgendwann kam aber raus, wer es ist, unter anderem, weil die ehemaligen Bandmitglieder ihn verklagt haben, weil sie gesagt haben, sie hätten aber auch Riffs geschrieben, das konnte er aber nachweisen, dass dem nicht so war und seitdem ist es so, die Musiker und Musikerinnen, die das Album einspielen, sind getrennt von denjenigen, mit denen er auf Tour ist und da haben sie aber schon durchgewechselt, also die Keyboarderin, ich habe den Namen gerade vergessen, also sowohl ihr Pseudonym als auch ihren richtigen Namen. Okay. Die ist nämlich gerade mit ihrer eigenen Band auf Tour und dann gibt es ja immer noch Diskussionen um einen der Gitarristen ist es, glaube ich, dass der vielleicht nochmal ersetzt werden könnte. Und hat aber zu so Sachen geführt, wie das halt Dave Grohl schon mal für die gespielt hat, weil sie halt mir fällt gerade auf, dass wir gar nichts erklärt haben. Treten immer komplett in Maske auf. Aber googelt's einfach, Leute.
Die Masken wechseln sich, so ist es richtig.
Die Masken
von Album zu Album und von Tour zu Tour.
Genau, genau. Und man wusste eben immer nicht, wie sie aussehen. Und das Ganze ist eben auch ein Kunstprojekt. Es ist eben.
Aber es ist nicht wie Slipknot, das muss man auch dazu sagen. Es ist eleganter, hat ein bisschen mehr Glamour.
Ja, vor allem, es ist noch durchdachter. Also Slipknot hat ja auch schon viel Denke hinter den Masken. Na, es ist so, du lachst, aber ja, hör dir mal an, was die dir zu jeder
einzelnen. Kennst du diese Momente, wenn man sich so von selber von außen so beobachtet, wie wir jetzt nach 2 Stunden 18 Aufnahme den Leuten erklären, was Ghost ist?
Ich habe gerade richtig Bock. Ich müsste ja auch lange im Bett sein, morgen früh. Ja, Mädels, Wecker geht wieder viel zu früh. Aber ja, mit also.
Lordi vielleicht vergleichbar?
Wie bitte, mit was?
Mit Lordi vielleicht, wenn man jetzt ESC hat.
Die Slipknot-Masken oder meinst du jetzt Ghost?
Nee, generell? Ghost eher mit Lordi vergleichbar. Vielleicht ist es wahrscheinlich ein bisschen passender als mit Slipknot.
Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht auch von der Musik her. Mhm. Und das, was aber halt irritierend ist, ist, dass halt die ganze Bildwelt von Ghost ja einfach so aus dem Death und Doom und sonstigen Untermetal-Arten kommt. Also da. Und das heißt, es sieht halt aus, als würden die Kirchen anzünden. Und das ist halt gewollt, dass es so aussieht. Und das irritiert aber natürlich von außen, weil du A, nicht erwartest, dass die dann hörbare Musik machen, dass es nicht nur einfach Lärm ist. Und B, weißt du damit ja auch nicht umzugehen. Ich meine, das war ja die, war das die Infestisuman? Die erste, die zweite, gepresst werden durfte in den USA, wo sich das Presswerk geweigert hat, weil halt das Plattencover zu explizit war und es halt zu deutlich darum ging, dass hier der Teufel gerade mit verschiedenen Leuten verschiedene Dinge tut. Oder der Chor, wobei ich das nach wie vor mit am lustigsten finde, dass sie sich ausgerechnet in Texas einen Chor suchen für die Platte. Das war dann, glaube ich, die Meliora, wo dann ja Year Zero drauf war, wo der Chor halt unter anderem singen muss, Hail Satan. Und ganz komischerweise hat sich dieser Chor in Texas geweigert, das zu singen. Vielleicht war es auch ein Promostunt. Also. Aber das ist halt, das ist für mich Ghost in a nutshell. Du stehst auf einem Konzert und mit dir rufen zusammen 15.000 Leute Heil Satan und alle haben gute Laune, niemand meint es so und das ist einfach nur sauwitzig. Das ist für mich Ghost.
Und im Hintergrund, also mir ging die bei der letzten Tour, war ja dieser eine Belzebub da hinten aufgebracht auf diesem Kirchenfenster und mein Kumpel, mit dem ich dort unterwegs war, der meinte, dass sie aus wie Markus Söder, der gerade in Döner verspeist und einen Burger reinbeißt. Und das Bild habe ich leider nicht, dieses ganze Konzert, bis das dann irgendwann explodiert ist, dieses Bild von dem, leider gar nicht mehr aus meinem Kopf bekommen, dass da möglicherweise Markus Söder im Hintergrund steht und mit Ghost auf der Bühne ist.
Solange sein Kopf explodiert, würde ich sagen, gelungenes Konzerterlebnis. Jetzt habe ich Bock nochmal.
10 von 10, gerne wieder. Ja.
Vielleicht nach dem Royal nochmal gucken, ob man hier nochmal so ein Konzert abgreifen kann. Wobei sie jetzt ja bald Europa, glaube ich, verlassen. Naja, so, ich würde sagen, es war sehr schön, Sascha. Das hätte noch lange weitergehen können. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja auch Feedback zu diesem Teil hier. Gibt ja auch viele, die Ghost gar nicht so wirklich verstehen. Vielen, vielen Dank. Hat große Freude gemacht mit dir. Ich weiß gar nicht, welcher Teil mehr, ehrlicherweise. Beides hat Spaß gemacht.
Ja, beide Teile haben großen Spaß gemacht, kann ich nur zurückgeben, Max. Und ja, auch großen Dank an wieder mal eine Saison Rasenfunk. Lagst mir sprichwörtlich in den Ohren, die Saison mehrere Stunden lang. Und auch nochmal großes Lob auch ans Forum. Da gab es wieder einige tolle Beiträge, nicht nur jetzt zum Torhüter-Segment, sondern auch sonst in anderen Spieltagen. Also sehr, sehr gut, schönes, rundes Projekt, muss man sagen. Und freue mich auch schon auf die nächste Saison hier mit dem Rasenfunk.
Absolut. Und irgendwann machen wir dann den Geisterfunk. Ich sage es dir. Und dann geht's nur
nur noch um geschminkt, Groß.
Ja, sehr schön. Also lieben Dank dir und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Egal, ob ihr das jetzt übersprungen habt, das vorherige Kapitel, oder das noch komplett durchgehört habt. Danke, dass ihr den Rasenfunk möglich macht. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und jeder Betrag hilft wirklich. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr auch die anderen Folgen des Rasenfunk Royals hört und wenn ihr uns gewogen bleibt. Und dann hören wir uns gerne wieder in einer Folge eurer Wahl. Gibt ja genügend Feeds, die ihr dazu abonnieren könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir grüßen alle, die uns lieb haben.